Hallo, hier ist Micha aus der Zukunft, also nach dem Podcast, der jetzt folgt. Und ich möchte mich bei euch entschuldigen, denn wir hatten bei der Aufnahme leider krasse Störgeräusche. Und ich habe jetzt zwar schon einen Filter drüber laufen lassen, der vieles davon rausgenommen hat, alles hat er aber leider nicht geschafft. Deshalb ist der Ton nicht so sauber, wie ich ihn gerne hätte. Ich werde das schuldige Mikrofon finden und ins Schweigekloster verbannen. Außerdem habe ich noch einen inhaltlichen Hinweis. Wir sprechen bei dem Talk jetzt nicht über Monster Hunter Wilds, was aber nicht daran liegt, dass wir das Spiel vergessen haben, sondern dass wir ihm zum geeigneten Zeitpunkt noch den Raum widmen werden, den es verdient. In diesem Sinne, viel Spaß beim Talk und hütet euch vor den Fleischraumschiffen.
Servus, grüezi und hallö, herzlich willkommen hier bei unserem wunderbaren kleinen GameStar-Talk. Mein Name ist Felix Rick und wir wollen heute ein großes Thema anpacken, das viele Gamer da draußen beschäftigt. Rollenspiele. Oh ja, da kommt ja einiges auf uns zu, mit Kingdom Come Deliverance zum Beispiel. Und in letzter Zeit hat man so einiges gesehen. Baldur's Gate 3 ist natürlich viele Zeit oder lange Zeit in aller Munde gewesen. Dragon Age Veilguard, ja, war vielleicht nicht in so vielen Mündern, aber es wurde trotzdem drüber gesprochen. Und wir wollen ein wenig drüber schnacken und deswegen darf ich jetzt ganz herzlich bei mir hier auch ein paar Gäste begrüßen. Zu meiner Linken hier der liebe Micha, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag, freue mich sehr.
Ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst zum Thema Rollenspiel.
Schlimmes.
Nur Schlimmes. Ganz Schlimmes.
Was ich in Kingdom Come gemacht habe, das erzähle ich lieber nicht.
Fantastisch. Und dann haben wir noch den Steffen Jiva am Start. Schönen Dank, Hallo. Dass du auch hier am Start bist mit deiner Expertise. Ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Vor allen Dingen, weil du ja eben am Tavernentresen leitest, beziehungsweise bei diesem Podcast der kreative Kopf dahinter bist. Und ein Rollenspieler par excellence, oder?
Ja, absolut. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch unseren allseits bekannten, wer weiß, ob auch so beliebten Maurice, der ist auch noch am Start.
Ja, ist es besser, gefürchtet oder geliebt zu werden?
Ja. In welche Rolle wirst du heute schlüpfen, Maurice?
Ja, das hätte jetzt eher zum letzten Talk gepasst. Ich komme nur nicht drüber hinweg, dass durch reinen Zufall Machiavelli in Civ 7 zumindest eine oberflächliche Ähnlichkeit mit mir hat. Ich verstehe das auch nicht, was Sie mir damit sagen wollen.
Ich verstehe das komplett.
Aber wir sind ja jetzt bei Rollenspielen und auch da kann man ja gefürchtet oder geliebt werden, ne? Aber hallo.
Genau, hallo. Rollenspiele sind das große Thema und wie gesagt, das beschäftigt uns Zocker natürlich schon seit Ewigkeiten. Viele Leute haben sich Skyrim wahrscheinlich 5 bis 10 Mal gekauft in verschiedenen Fassungen auf verschiedenen Plattformen, einfach weil sie dieses Spiel so lieben. Aber wie man ja in den letzten Jahren auch festgestellt hat, gibt es so viel mehr. Eine alte Serie wie Baldur's Gate 3 ist wieder auferlebt oder Baldur's Gate ist auferlebt worden mit dem dritten Teil, konnte Kritiker als auch Fans überzeugen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie sieht's denn bei euch da aus? Was definiert für euch denn überhaupt erstmal ein Rollenspiel? Was muss es haben und was ist vielleicht ein No-Go?
Also ich würde sagen, ein Rollenspiel braucht im Kern Entscheidungen. Ich muss in der Lage sein, unterschiedliche Wege zu gehen. Auch, ne, das muss auch valide sein, aber wenn ich muss bestimmen, wo es lang geht. Mhm. Ne, im Gegensatz zu einem rein linearen, weiß ich nicht, Shooter oder Action-Adventure, das mir halt mehr oder weniger vorgibt, was ich zu machen habe, dann toll inszeniert und alles, ne, das sind ja auch tolle Spiele oft, aber in einem Rollenspiel will ich selber entscheiden können, was jetzt passiert. Ne? Entweder spielmechanisch, kämpfe ich jetzt, rede ich jetzt, überzeuge ich, habe ich die Silberzunge, schleiche ich, ne, bestehle ich die Leute oder sowas. Oder sei Story-Entscheidungen, rette ich Person A, Person B oder das Einhorn. Mhm. Schwierig, aber solche Sachen. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier richtig viele Sachen entscheiden, auch bei der Charakterentwicklung natürlich in so einem Action-Rollenspiel richtig viele Entscheidungen treffen, um mich halt in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln und zu bewegen, das ist für mich so der Kern von Rollenspiel, würde ich sagen.
Ja. Und was das voraussetzt, finde ich, ist, dass uns Rollenspiele eine Spielwelt bieten, die A, nachvollziehbar ist, im Sinne von glaubwürdig, damit ich diese Entscheidung überhaupt treffen kann, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man eine Entscheidung vor sich hat und denkt, okay, ich kann diese Entscheidung gar nicht treffen, weil dieses Spiel sagt mir gar nicht, was dann passiert.
Ja.
Sondern es muss schon eine gewisse, die Welt muss so gut beschrieben sein, dass ich mich so reinfühlen kann, dass ich diese Entscheidung gerne treffe, gerne im Sinne von, hinterher bereue ich alles, mein ganzes Leben und alle Entscheidungen, die ich bisher in diesem Spiel getroffen habe, weil dann plötzlich mein Lieblings-NPC von einem Dämon gegessen wird oder so. Und es muss nicht immer eine komplett offene Spielwelt sein. Also ich finde, Open World ist nicht unbedingt ist nicht unbedingt eine Voraussetzung für ein Rollenspiel, für ein gutes Rollenspiel. Aber es muss zumindest eine Spielwelt bieten, die nachvollziehbar und gleichzeitig die Freiheiten bietet, die ich brauche, um diese Entscheidung zu treffen.
Okay, da hast du gerade was angesprochen, was ich durchaus sehr gut finde. Glaubwürdigkeit und gerade Spielwelten. Was gibt's denn da so in Zukunft für Spiele, die mit einer glaubwürdigen Welt aufwarten werden?
Du meinst so eine glaubwürdige mittelalterliche Welt? So in Osteuropa irgendwie.
Vielleicht weißt du, wo nicht so Drachen sind oder nee. So, ne? Nicht so
mag. Ich glaub, das wird sich nicht durchsetzen.
nee. Also ich finde auch nach Baldur's Gate geht doch der Trend klar zu sehr viel Fantasy. Und wer jetzt ein Rollenspiel rausbringt, das also nicht viel Fantasy hat, ich glaube, der setzt sich kommerziell komplett in die Nesseln.
Okay, das wird jetzt
steile Thesen direkt hier zum Anfang.
Ja. Maurice berät Entwickler, Teil 1.
Das finde ich
ein fantastisch. Rollenspiel ohne Fantasy.
Ja, man muss aktuellen Trends hinterherrennen, das wissen wir doch alle. Das ist der Schlüssel zu allem Erfolg im Gaming.
Ja. Ich finde, wenn, also wir reden natürlich über Kingdom Come gerade, ne, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
Hat es eigentlich Hero-Shooter-Elemente?
Ja.
Extraction-Shooter.
Ja, hat es einen Ingame-Shooter.
Ja, stimmt, da sind wir jetzt inzwischen.
Genau. Cosmetics wären auch cool. So, ich finde aber tatsächlich, weil wir gerade reden über Freiheiten, Glaubwürdigkeit und solche Sachen, ich finde, dass ein Baldur's Gate, aber auch ein Elden Ring zwei Spiele waren, die in den letzten Jahren super erfolgreich waren, auch ne, die man mit so den Rollenspielen ja rechnen kann und die genau in diesen Punkten Glaubwürdigkeit, Freiheit und auch Überraschung super viel geboten haben. Also ne, bei einem Baldur's Gate kannst du einfach sagen, okay, ich probiere Sachen aus und vieles davon funktioniert und das Spiel reagiert drauf. Nicht alles, ne? Also sie haben nicht alle Eventualitäten bedacht bei Larian, aber du kannst schon sagen, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich mich einfach mal als Dunkelelf verkleide und wie reagieren denn dann die Goblins auf mich? Ne? Oder was passiert denn, wenn ich das Mädchen, was in einem Käfig gefangen ist, nicht befreie mit einem Schlüssel, sondern den Käfig in Brand stecke, der ist nämlich nur aus Holz. Vielleicht passiert da nichts Gutes, aber du kannst es halt machen. Und dann schmeißt du eine Wasserflasche drauf am Ende, dann ist er auch wieder gelöscht. So, also dieses Ganze, wie es ja auch ein Pen and Paper ist, ne, dieses, ich kann Dinge frei angehen, wie ich es gerade für richtig halte, das war halt, finde ich, die große Stärke von einem Baldur's Gate. Und bei einem Elden Ring war es halt dieses alte Gefühl, wie man es halt auch in so alten Rollenspielen wie dem Ultima hatte, ich kann hier eine Welt erkunden und die steckt voller Überraschungen und Dingen, die ich nicht erwartet hätte. Du gehst in einen x-beliebigen Tempel, auf einmal ist es ein Aufzug, fährst nach unten und du siehst, Moment, es gibt hier eine riesige Unterwelt mit riesigen Ameisen.
Ja. Ja.
Ne? Oder kommst du in einen neuen Tempel, machst eine Kiste auf, kommst dann aus dem Raum raus und merkst, Moment, das war doch vorhin ein anderer Dungeon irgendwie.
Ja.
Und kapierst dann irgendwie erst, 5 Minuten später, immer wenn ich eine Kiste öffne, springe ich in eine andere Version dieses Dungeons. Also so hin und her zwischen zwei Versionen, wenn man eine Kiste aufmacht. Und wow, okay, was für eine geile Idee. Also ganz viel gespielt mit so Überraschungen, ne, überall, wo du in der Welt hingehst. Dann kannst du überall hingehen, weil es eine Open World ist. Natürlich kriegst du überall auf die Fresse, weil es ein Souls-like ist. Aber es steckt auch überall so cooles, kleines Zeug drin, was dich irgendwie überrascht. Und dieses.
Ich würde aber sagen, weil du glaubwürdige Welten hier als Kriterium definiert hast. Ich finde, Elden Ring hat eine der unglaubwürdigsten Welten, die ein Rollenspiel je hatte.
Echt?
Also ich finde, man kann sogar, also Elden Ring ist nach der Definition ein Rollenspiel, aber es hat ja so wenig Story eigentlich, ne? Wenn du überlegst, so wie viel du damit eigentlich mit Geschichte und Entscheidung verbringst. So ja, es gibt viele Lore-Items und sowas. Aber wie viele Entscheidungen triffst du denn wirklich? Und die ganze Welt ist, es ist eine riesige Welt, die eigentlich mehr ein Horror-Abenteuerspielplatz ist. So, aber wo leben eigentlich die ganzen Leute? Also in der Backstory ist die Rede von riesigen Armeen, die aufeinander geprallt sind. Okay, die sind halt alle tot jetzt und inzwischen wird diese Welt bevölkert von 30 Soldaten oder was weiß ich, die noch ein Fest ausrichten für ihren toten General. Was essen die? Habe ich in der ganzen Elden Ring-Spielwelt auch mal nur eine Person gesehen, die Essen produziert oder verkauft? Nee, nicht wirklich eigentlich. Also persönlich finde ich, Elden Ring ist eine, also ist eine sehr coole Welt, die ist geil designt, da gibt es viele Mysterien zu entdecken und so, aber ich finde, Elden Ring ist eine komplett videogamige Welt, wo du komplett merkst, diese Welt ist keine Welt, in der echt etwas leben würde. Diese Welt ist ein Videospiel-Abenteuerspielplatz. Und alles, was nicht auf das Videospiel-Abenteuer einzahlt, existiert hier nicht.
Aber da ist aber auch die Frage, muss das unbedingt für dieses Spiel so sein? Ist es nicht trotzdem dann ein Rollenspiel, nur es interpretiert das Thema Rollenspiel einfach anders?
Kann man, finde ich, absolut sagen. Ich meine, wenn man sagt, für mich ist das ein wichtiges Kriterium eines Rollenspiels eine glaubwürdige Welt, würde ich sagen, wow, dann ist Elden Ring eines der schlechtesten Rollenspiele ever.
Das würde ich.
Ist es nicht, aber nach diesem Kriterium schon.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Man muss natürlich aber auch sagen, was bedeutet eigentlich Glaubwürdigkeit? Ne? Glaubwürdigkeit ist ja auch ein sehr offener Begriff, den man als glaubwürdig innerhalb der eigenen Spielwelt quasi sehen kann oder im Sinne von glaubwürdig nachvollziehbar aus unserer Perspektive. Also Glaubwürdigkeit ist immer eine Sache der Perspektive. Und ich finde schon, dass Elden Ring und auch die gesamte Souls-Serie in ihrer eigentlichen Spielwelt immer sehr kohärent ist. Vielleicht ist das das bessere Wort, dass sie sehr, sehr stringent und kohärent sind und deswegen einen nicht rauszieht aus der eigentlichen Spielwelt. Ne? Und das ist, glaube ich, vielleicht das bessere Wort dafür, weil natürlich, gerade wenn du so in so Sachen reingehst wie ganz starke Fantasy-Spiele oder ganz starke Sci-Fi-Spiele, ne, dann wirst du immer diesen Punkt haben, dass du irgendwann Dinge hast, die nur dafür existieren, dass sie im Spiel sein können und nicht außerhalb nur irgendwelche Sachen simulieren. Ne? Deswegen würde ich vielleicht eher sagen, Elden Ring hat eine kohärente Spielwelt. Genauso wie alle anderen Dark Souls-Titel.
Aber ich meine, also halt nur so als Vergleich, vor einer Weile, also wir haben ja schon häufiger hier mit Miles, dem Level-Designer von Witcher, geredet, der uns halt dann erzählt, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wenn hier Novigrad ist, so, wo wären dann die Bauerndörfer, die und flussabwärts, weil Handel auf dem Fluss und so weiter und so fort. Also diese Art von Glaubwürdigkeit im Sinne von, da hat sich jemand Gedanken gemacht, eine Welt zu bauen, die wirkt, als würde sie auch als Welt funktionieren. Das ist nicht Teil des FromSoft-Ansatzes. Ist auch okay, wie gesagt. Ich sage nicht, dass das die Spiele schlecht macht. Ich finde auch, dass Elden Ring für mich war die, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, aber ich finde, die zweite Hälfte der Rollenspieldefinition ist ja diese sehr spielmechanische, das Charakterbauen. Mhm. Das war witzigerweise für mich eher die krasse Rollenspielstärke von Elden Ring, dass du ein Third-Person-Action-Spiel hast, in dem du jede Kombination von Waffen und Zaubern verwenden kannst. Das ist ja ein Tiefgang an Systemen, die sonst eigentlich eher so ISO-Rollenspiele wie ein Baldur's Gate haben, die dann aber nicht das alles in ein funktionierendes Action-System verpacken müssen. Aber dass du halt, ich zum Beispiel habe Elden Ring mit Zauberstab und magisch verzauberter Peitsche gespielt. Völlig schwachsinniger Bild. Aber es geht halt, weil das Spiel die Items dich so frei kombinieren lässt, dass das möglich ist. Das war für mich die große Rollenspielstärke von Elden Ring. Das Bauen von Charakteren, jedweder Rollenspielcouleur, jede Art von Rollenspielkrieger, die du dir vorstellen kannst, ist in diesem Spiel spielbar. Das fand ich saugeil.
Ja, war ja aber auch einer der Aspekte, den ich vorhin meinte, mit Entscheidungen. Ne, auch das ist ja eine Entscheidung. Welche Waffe nutze ich? Habe ich da viele Freiheiten? Spielen die sich alle auch ordentlich unterschiedlich? Ne, ist es am Ende egal, ob ich einen Zauberstab habe oder ein Schwert? Oder sind es wirklich Dinge, die sich im Spiel komplett unterschiedlich anfühlen und andere Taktiken ermöglichen und sowas? Und das ist bei Elden Ring halt so. Und was die Welt angeht, würde ich sagen, die Elden Ring-Welt soll natürlich keine sein, wie jetzt die von einem Kingdom Come oder von einem Elder Scrolls oder sowas, die so eine Weltsimulation ist. Ne, nenn es jetzt mal, wo du dich das Gefühl hast, du bewegst dich durch eine echte Welt in einem fremdartigen Setting sozusagen. Ne, also du bewegst dich durch eine Welt, in der es Berufe gibt, Tag-Nacht-Abläufe, Leute, die, weiß ich nicht, in den Wald laufen, um sich die Wölfe anzugucken, nur halt in einem Fantasy-Setting. Die Elden Ring-Welt ist eine postapokalyptische Welt. Das ist eine Welt, die das Gröbste hinter sich hat, mehr oder weniger. Da sind halt alle tot. Ja? Da ist halt das untergegangen, was hier früher mal war und so großartig war. Und dann kommst du dahin und du findest Ruinen und Tod und Verlassenes und Monster. Das, was am wesentlichsten gamey daran ist, ist halt die Zeitschleife, dass alles wiederkommt, wenn du stirbst. Aber das trägt ja noch mehr zur Tiefe dieser Entscheidungen bei, weil dadurch hat halt auch alles, was du machst, eine ganz andere Gravitas, weil wenn du es nicht schaffst mit den Entscheidungen, die du getroffen hast, wenn du wie ich so doof bist, einen Zauberer zu spielen, das aber gar nicht gut kannst, dann kommst du halt einfach nicht weiter und musst dich da richtig durchbeißen dann am Ende.
Ich finde es gerade super interessant, weil da sieht man schon, da treffen unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Oh ja. Ne? Was macht ein Rollenspiel aus? Und da hat jeder so seine anderen Schwerpunkte. Im Chat sagt doch jemand, ich zähle Elden Ring nicht mal zu einem Rollenspiel. Und Leansen sagt zum Beispiel im Chat, vielleicht brauchen wir einfach eine neue Definition, um diese Games klarer zu klassifizieren. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, Maurice hat da Sachen gesagt, die ich nachvollziehen kann. Du hast Dinge gesagt, die ich nachvollziehen kann. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass vor allen Dingen Baldur's Gate 3 in der letzten Zeit wirklich hervorgestochen ist. Und da wäre meine Frage, verblasst nach einem Baldur's Gate 3 nicht alles in Sachen Rollenspiel Tiefgang?
Weil wenn man sich's nur anschaut, ich würde sagen, nein. Nee. Also ich hoffe ja, und dass jeder Rollenspielentwickler sich neuerdings ein bisschen an Baldur's Gate orientiert, weil Baldur's Gate 3 hat einfach, und vor allem Larian muss man das halt auch zurechnen, die waren natürlich auch in einer Luxussituation, ja, ich weiß, aber sie haben einfach die Spielenden und die Fans ernst genommen. Und das hat man bei jedem ihrer Entscheidungen gemerkt. Und das wünsche ich mir mehr von anderen Entwicklern. Ich glaube aber auch, bei mir ist es zumindest so, dass gerade Rollenspiele, dadurch, dass eben das Genre auch so breit ist, einfach auch verschiedene Anknüpfungspunkte haben. Und auch wenn jetzt quasi dieses Genre der isometrischen Rollenspiele, dieser sehr klassischen Rollenspiele, wie es eben Baldur's Gate 3 eigentlich war, das ist schon so ein bisschen, also es hat zumindest, Baldur's Gate 3 hat andere Rollenspiele dieser Art so ein bisschen für mich kaputt gemacht, aber zum Beispiel in Baldur's Gate 3 wird niemals ein Witcher 3 für mich kaputt machen, weil das für mich zwei sehr, sehr unterschiedliche Spiele sind, die zwar alle gemeinsam dem Rollenspielgenre zugeordnet werden können, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge, das ist quasi, ne, wie beschreibe ich das am besten? Alles ist Nudeln, aber das eine ist Lasagne und das andere ist, keine Ahnung, irgendein
Ravioli gutes aus der Dose
oder so. Oder Ravioli, genau. Ja. Also das ist das gleiche Genre, aber es sind so unterschiedliche Gerichte, dass ich beides essen kann. So.
Ich glaube, ich finde auch tatsächlich, dass diese Diskussion von wegen nach Baldur's Gate sind alle Rollenspiele irgendwie kaputt, die wurde viel größer gemacht, als sie ist, weil man immer noch mit Rollenspielen viel Spaß haben kann. Ich glaube, es gibt am ehesten das Problem ist vielleicht wirklich diese konkrete Klasse von RPGs, die ja schon ein etabliertes Genre ist, isometrische, taktische Fantasy-RPGs. Ne? Das ist ein Subgenre, das einige Vertreter hat. Und manche, wie jetzt zum Beispiel Solasta 2, das sieht ja ganz cool aus, aber das ist natürlich so nah an Baldur's Gate, das wird sich wirklich damit konkret messen müssen. Und da fragt man sich halt schon, okay, ist das jetzt wirklich das? Aber es gibt ja so viele potenzielle Alleinstellungsmerkmale. Ein schon zum Beispiel ein Warhammer Rogue Trader. So, wie misst sich das mit Baldur's Gate? Es ist halt im Warhammer-Szenario. Und das ist das. Und das reicht mir schon, weil das Warhammer-Szenario ist geil. Und da denke ich nicht die ganze Zeit, boah, also Gale war aber besser geschrieben als der Companion jetzt. Natürlich gibt es Vergleiche zu Baldur's Gate, aber Rogue Trader ist auch geil. Und dann gibt es, wie Steffen sagt, einfach völlig andere Klassen von RPGs. Zum Beispiel spiele ich jetzt gerade, habe ich jetzt nachgeholt, jetzt erst für den zweiten Teil Kingdom Come 1. Das ist Jahre vor Baldur's Gate 3 erschienen. Ich bin komplett verliebt, so. Ich denke mir nicht die ganze Zeit so, puh, aber seit Baldur's Gate ist das jetzt aber, also was Warhorse damals abgeliefert hat. Nee, es ist toll.
Mhm. Und ich finde auch, also selbst bei sowas wie einem Solasta, natürlich ist es sehr nah an Baldur's Gate, was die isometrische Perspektive angeht, aber auch die können ja dann eigene Akzente setzen. Nicht nur, weil Solasta sich halt sehr auf die Kämpfe fokussiert, ne, diese Taktikkämpfe, die da drin stecken, wenig Story, aber die hatten ein geiles System im ersten Teil, nämlich, dass du all deine Charaktere in deiner Party selber gebaut hast und du konntest denen halt nicht nur, wie es normal ist, Klassen geben, Werte, Fähigkeiten, sondern auch Persönlichkeiten. Und konntest halt sagen, okay, ist dieser Charakter eher zynisch oder autoritär oder altruistisch oder irgendwie grummelig oder wie auch immer, ne? Also konntest halt sozusagen die Charakterzüge bestimmen, plus die Art und Weise, wie sie sprechen, ob sie eher eine gehobene Sprache nutzen oder so Gossensprech oder ganz normal reden halt einfach. Und so haben die dann auch im Spiel selber miteinander interagiert und auch in den Quests und Dialogen halt mit eingegriffen, dass du dir selber halt den Paladin bauen konntest, der immer nur das Beste will für die Menschheit und auch möchte, dass du natürlich so handelst. Oder der dann irgendwie deine zynische Elfenschurkin die ganze Zeit blöd anmacht oder von ihr blöd angemacht wird. Also auch innerhalb dieses isometrischen Taktik-Rollenspiel-Kosmos kann man immer noch gucken, hey, finde ich irgendwie ein cooles Feature, was ich da reinpacken kann, was trotzdem spannend ist. Deswegen freue ich mich auch auf Solasta 2.
Was erwartest du denn von Solasta 2? Wie kann diese Formel denn noch verbessert werden?
Die sollen das einfach nochmal machen, aber diesmal mit einer Story, die irgendwen interessiert.
Ach so.
Das war es nämlich eher nicht. Das also war sehr so, okay, hier ist was Böses, ne, besieg es mal.
Okay.
Und ist okay, kann man machen, aber ja.
Von Solasta 2 erwarte ich mir eigentlich dieses klassische Indie-Entwickler-Sequel, was ich gar nicht negativ meine, sondern dieses jetzt nochmal, aber in geil. So, wir hatten eine coole Idee. Ja. Wir hatten beim ersten Mal gerade so das Budget, um das schon gut zu machen, aber halt, ne, es reicht halt noch nicht wirklich. Und jetzt bitte nochmal, aber mit Feinschliff, Erfahrung und ein bisschen mehr Geld. Ist ja häufig, wie sich Spielestudios weiterentwickeln. Und grafisch sieht es ja sehr danach aus, dass sie genau das machen. Also ich freue mich darauf, bin gespannt drauf.
So hat es Larian ja auch gemacht. Ne? Larian hat ja auch mit Divinity Original Sin 1 angefangen, dann Original Sin 2, was schon deutlich besser polierter war, was sie dann erst so richtig in die Köpfe der Leute reingebracht hat und dann eben mit Baldur's Gate 3 quasi die Formel perfektioniert. Also ich drücke den Leuten von Solasta da alle Daumen, dass es genauso funktioniert. Und man kann einfach mit eigenen Ideen, weil dieses ganze, die Rollenspiele sind so breit, man kann da so viele Ideen reinbringen, da kann man jederzeit neue Ideen finden, die Leute wieder hooken oder eben eine richtig gute Story erzählen. Ja, das funktioniert.
Ja.
Bei Kingdom Come Deliverance 2, was ja bald erscheinen wird, ist es ja so, ne, da war das große, unique Feature am Anfang, als man vom ersten Teil gehört hat, es wird keine Drachen geben, es ist ein realistisches Mittelalter, es gibt keine Magier. Wo ich mir persönlich am Anfang dachte, als ich davon gehört habe, okay, crazy, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, aber sie haben damit genau den Nerv der Zeit getroffen. Viele, viele Leute stehen darauf. Wo seht ihr denn das gerade beim zweiten Teil, was die Leute da so erwarten, beziehungsweise wo da eventuell die spielerischen Qualitäten liegen? Dass sie einfach nur more of the same abliefern oder dass sie noch mehr tiefer gehen in Sachen Rollenspiel?
Ich glaube, das sind eher die besseren Ansprechpartner, weil ich habe den zweiten Teil noch nicht gespielt und ich mache mich direkt unbeliebt. Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt, weil, und ich bereue es ein bisschen, ich werde ihn nochmal nachholen, weil ich dachte, und das ist, geht so ein bisschen an das, was Felix gerade gesagt hat, ach, jetzt wirklich nur so ein Hardcore-Mittelalter-Ding. Ach, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu langweilig ist. Wie, okay, ich bewerfe da irgendwelche Häuser mit Scheiße. Ach, nee, das ist mir dann doch irgendwie, das ist mir dann doch irgendwie nicht mein Stil. Nee. Aber jetzt im Nachhinein dachte ich mir dann auch so, hättest du es mal gespielt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal nachholen und ich freue mich auch auf den zweiten Teil, aber ich habe bisher, bin ich dann auch sehr jugendfreudig.
Also geht's mir auch. Ich habe den ersten Teil deswegen nicht gespielt und jetzt habe ich aber mittlerweile so viel über den zweiten mitbekommen, dass ich einfach jetzt mit dem zweiten einsteigen werde und ich mittlerweile tatsächlich viel Bock auf diese Welt habe. Ja, was ich von mir persönlich eigentlich gar nicht so erwartet habe, weil ich mir immer denke, ich zock immer eher lieber Videospiele, die eben fernab der Realität sind. Ne?
Also ich glaube, ich habe ja bei Kingdom Come bei mir ist es wirklich ein absurdes Versäumnis. Weil ich glaube, alle haben gedacht, also alle, mit denen ich immer geredet habe, gingen immer fest davon aus, ich habe das schon ewig gespielt, war gar nicht der Fall, weil ich damals mir dachte, als es rauskam, ich habe natürlich den GameStar-Test gelesen, wie jeder Gamer, der sich informieren will, und der sagte, ja, ist sehr geil, aber Release-Version jetzt noch nicht so optimal. Und dann ging es in meinen Ordner von Spielen, die ich dann irgendwann mal spiele. Und dieser Ordner ist sehr groß, wie ihr vielleicht, wie jeder Gamer es kennt, ne? Und da blieb es dann eine ganze Weile, bis ich dann lustigerweise den zweiten beim Entwickler angespielt habe und dachte, holy shit, ist das genau mein Ding? Ich muss den ersten jetzt noch dringend nachholen, bevor der zweite kommt. Das ist ja toll. Und bin sehr verliebt in den ersten Teil und freue mich jetzt sehr auf den zweiten noch mehr. Ich glaube, wo der zweite vielleicht ein wenig seinen Ansatzpunkt hat, um auch ein breites Publikum zu erreichen, ist offensichtlich entsteht er ja auch mit ein bisschen mehr Budget und Aufwand als der erste. Das siehst du ihm schon an, das merkst du ihm an, wenn du auch so den Prolog spielst und mit mehr Cutscenes und sowas. Einfach eine filmreif erzählte, coole Mittelaltergeschichte.
Ja.
Ich glaube, das Publikum dafür ist potenziell sehr groß und davon gibt es gar nicht so viel. Also, sage ich mal blöd gesagt, jeder, der Kingdom of Heaven im Kino gesehen hat oder Braveheart oder sonst was und solche Filme geil findet, ich glaube, all diese Leute, das ist, glaube ich, die Chance des Spiels, eine noch etwas breitere Zielgruppe abzuholen, weil so viele filmreif erzählte, richtig geile Singleplayer-Abenteuer, ich meine, es gibt sie immer wieder, aber sie sind jetzt nicht so häufig auf diesem Niveau. Deswegen, ja, mal schauen.
Ja, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen der Red Dead Redemption-Effekt, finde ich. Weil, ja, Mai, was, also mein Western ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre, aber du hast eine filmreif inszenierte, coole Wildwest-Geschichte da drin und gleichzeitig drumherum eine simulierte Welt, in der du Blödsinn anstellen kannst. Wie in GTA ja auch am Ende. Ich sag nicht, dass Kingdom Come 1:1 dasselbe ist wie, ja, GTA oder Red Dead oder sowas, ne? Aber von der Idee her. Ich habe hier eine Welt, in der ich Sachen machen kann, die simuliert ist, und ich habe gleichzeitig eine filmhaft und interessant inszenierte Geschichte. Und ich sehe es wie Maurice. Ich glaube, das kann schon Leute anziehen jetzt, die das erleben wollen. Was mich am meisten anzieht, und ich habe es schon gespielt im zweiten Teil, ist, was kann ich mit der Welt machen? Weil das ist mein Lieblingsbestandteil in allen Spielen, die mir Freiheiten geben. Wie kann ich diese Freiheiten ausnutzen, um der größtmögliche Arsch zu sein? Genau. Das war meine Mission jetzt.
Die schlimmsten.
In Kingdom Come Deliverance 2. Ich wollte aber gucken, wie weit kann ich gehen? Ne, muss man irgendwo, ne? Irgendwo wird mir die Welt ja dann schon Grenzen setzen, und das hat sie auch getan, mehrfach. Aber weißt du, dann reitet halt so ein Typ an mir vorbei auf dem Pferd, und da wird halt so eine Tastendings eingeblendet, wo ich draufdrücken kann, um ihn vom Pferd runterzuziehen. Und ich so, okay, mache ich das mal. Dann haben wir uns geprügelt. Ich habe ihn bewusstlos geschlagen, habe ihn ausgeraubt, habe dabei eine bessere Hose bekommen. Erstmal hurra. Wann habe ich mich jemals so über eine bessere Hose gefreut? Habe dann sein Pferd genommen und bin halt mit diesem Pferd dann durch die Landschaft geritten, weil dann hatte ich ein Pferd. Hurra, ne? Habe ich mir da besorgt gehabt. Dann treffe ich irgendwie zwei Typen in einer Taverne, die Minnesänger sind, aber sie haben keine Laute, und sagen mir, hey, der Typ da hinten oder der da in dem Haus wohnt, der hat eine Laute, aber will sie uns nicht verkaufen. Und ich so, ja klar, natürlich, da redet er mit den Richtigen, denn ich habe auf Schleichen geskillt, die klaue ich euch.
Ich habe eine neue Schleichhose.
Ja, ich habe zufällig gerade eine neue Hose an, also heute ist ein guter Tag. Ich klaue euch die dumme Laute, gehe in das Haus, und diese Weltsimulation ist so wie in Gothic, dass schon, wenn du in ein Haus gehst und es sieht jemand, der dort wohnt, sagt, okay, verpiss dich, du gehörst hier nicht hin. Was machst du immer im Haus? Ne? Was ich immer geil finde.
Ja.
Immer, wenn das Rollenspiele machen, im echten Leben gehe ich auch nicht einfach zu Leuten in die Häuser und räume da die Schubladen aus und sie sagen, oh, schau mal, Gerald, schön, dass du da bist. Hier ist übrigens mein Gold unterm Bett. Ne? Sondern die sagen auch, okay, verschwind gefälligst. Und das ist hier auch so. Sie sagen, okay, geh raus. Und ich dachte mir so, ja, aber ihr habt Essen auf dem Herd stehen hier in Kingdom Come. Da esse ich doch mal ein bisschen was davon. Und dann sagen die tatsächlich, der klaut unser Essen. Hilfe, das Hilfe, Wache, geil. Der klaut unser Essen.
Ja, zu Recht. Weil das haben sie, im ersten war das ja nicht so, ne? Im ersten haben sie noch ein paar Zugeständnisse an Gameplay gemacht, dass einfach überall in der Spielwelt diese kommunalen Töpfe verstreut waren über Lagerfeuer, wo du beliebig von essen konntest, was ich auch gemacht habe. Aber eigentlich ist es völliger Quatsch. Du begehst ständig Mundraub als Heinrich. Das beste Beispiel, dass sie, weil die Entwickler haben uns das damals auch in Prag ein bisschen vorgespielt. So, schau mal, wie detailliert wir Sachen haben, die reagieren. Und die haben auch an Sachen gedacht, wo du nicht denken würdest, dass sie dran gedacht haben. Zum Beispiel, dann hat Tobi ist hingegangen und hat eine Kuh geschlagen. und dann kommt der Wächter an und sagt, hey, diese Kuh ist jemandes Lebensunterhalt. Was tust du?
Ja.
Und dann kannst du als Ausrede sagen, nein, nein, die Kuh hat mich angegriffen.
Ja.
Und ich so, wait, what? Auf den Scheiß habt ihr einen kompletten eigenen Dialog verfasst.
Das
ist gut.
Das habe ich gemacht bei dem Essen. Dann kam der Wächter, hat mich zur Rede gestellt, und ich habe gesagt, ja, okay, weil ehrlich, ich hatte eigentlich Redekunst geskillt, aber scheinbar nicht sehr hoch. Ich habe das Essen probiert, weil ich habe gehört, es ist vergiftet, und ich will dich vor dem Gift bewahren. Und er dann so, du hast vergiftetes Essen gegessen. das willst du mir jetzt hier erzählen, komm mal mit an Pranger, Freundchen. Und dann bist du wirklich an den Pranger gestellt. Dann gibt's eine Sequenz, wo du am Pranger stehst, mit Lebensmitteln beworfen wirst und dann halt erst 2 Tage später hungrig und geschunden wieder freigelassen. Musst du erstmal neues Essen besorgen. Habe ich dann geklaut, natürlich, aus der Taverne. Bin ja nicht blöd. So. Aber mit dieser Weltsimulation und mit dieser reaktiven Welt zu spielen, ist halt einfach mega. Auch wenn du nachts rumläufst, bin halt nachts rumgelaufen, weil ich unbedingt ein Bett gebraucht habe. Dein Charakter wird auch müde und muss schlafen und irgendwann fallen ihm so beim Gehen die ganze Zeit die Augen zu, so kannst du nicht weiterspielen. Ich hatte aber kein Bett und du kannst dich nicht zu fremden Leuten einfach ins Bett legen. Es gibt nur einen Ort, will nicht spoilern, im Spiel, wo man hingehen kann, wo dir ein Bett zur Verfügung steht. Aber der war weit weg und es war Nacht. Und da musste ich da rumlaufen und ich hatte eine Fackel im Inventar, aber ich wusste nicht, wie ziehe ich die Fackel. R-Taste übrigens, schon mal hier als kleiner Tipp, R drücken, ziehst du die Fackel, wusste ich nicht, habe ich nicht nach, war ich zu blöd für. So, und lauf dann durch so eine Siedlung und dann kommt mir ein Wächter entgegen mit einer Fackel in der Hand und sagt so, hey du, was läufst denn du hier so in der Dunkelheit rum? Hast du keine Fackel oder was? Mach mal gefälligst ja, deine Fackel an.
Ich hasse es.
Aber wie geil ist das, dass es halt darauf reagiert und ich so, kann ich da nicht sagen, aber habe ich zum Monitor gesagt, du Idiot, ich weiß nicht, wie ich die scheiß Fackel ziehe, weil ich zu faul ja. bin, jetzt in die Tastenbelegung reinzuschauen, dass es R ist übrigens, als kleiner Tipp für alle. Und dann greift er mich an und dann habe ich eine Schlägerei in der Dunkelheit mit einem Wächter in einem Dorf irgendwo in der Pampa, während mir die ganze Zeit die scheiß Augen zufallen, weil ich hundemüde bin. Und was ist das für eine Geschichte?
Aber wenigstens siehst du ihn immer, weil er hat ja eine Fackel.
Ja, ich wusste,
das ist im Vorteil.
Aber er weiß nicht, wo ich bin. Dafür hat er mich aber ziemlich effektiv vermöbelt, muss ich sagen.
Was ich tatsächlich dazu sagen möchte, weil ich bin da bei dieser Art von Welt, wenn mir ein Spiel so eine coole Mittelalterwelt präsentiert, eine andere Art von Spieler, ich versuche dann auch authentisch in dieser Welt zu existieren. Also im Rahmen der Möglichkeiten, weil die ganze Geschichte von Heinrich ist ja nicht wirklich realistisch, dass du da als Schmiedesohn zum Renaissance-Mann des Mittelalters avancierst, der frei durch die Welt reitet und lesen kann, Alchemie kann, stehlen kann, kämpfen kann und recht schnell ein reicher Ritter wird. So, das ist ja Quatsch in der Grundannahme. Aber ich finde es dann manchmal schade, und ich weiß, dass das schwierig ist, aber dass solche Sandbox-Welten besser funktionieren, je mehr du drauf gehst, ich will witzigen, absurden Kram in dieser Welt anstellen. Und die Bruchstellen fallen dir eigentlich, finde ich, mehr auf, wenn du versuchst, normal darin zu existieren und das Spiel halt beim kleinsten Schritt auf dich reagiert, als hättest du einen großen Fehler gemacht und jetzt wird wieder lustig, lololol, du hast Mörderhobo gespielt gemacht. Kingdom Come 1, ich hatte zum Beispiel so Momente, und das Spiel ist ja inzwischen schon echt alt und wurde viel gepatcht, aber ich reite am Straßenrand entlang und ich sehe 3 Wachen auf dem Straßenrand. Und es kommen gerade 3 Banditen aus den Wäldern und auf die Wachen zu. Und die Wachen rufen um Hilfe. Oh Gott, die greifen uns an. Und ich, was für ein cooler Moment, so ein random Ereignis in der Welt. Steige ich vom Pferd ab und helfe den Wachen gegen die Banditen. Und nachdem die 3 Banditen tot sind, kommt die Wache autogetriggert an und sagt, ey, du hast gerade einen Mord begangen. Ich verhafte dich jetzt. Und ich so, hä?
Ja, so war das was? Im Mittelalter.
Also, ja, genau. Also es reagiert halt dann oft. Also Kingdom Come 1 bricht, finde ich, häufiger als sein Ruf. Es hatte diesen Ruf von dieser, boah, voll authentischen Mittelalterwelt. Und das hat viele gute Gründe. Aber das Spiel, vielleicht auch, weil es dadurch den Standard hochsetzt, fallen dir die Bruchstellen mehr auf. Es gibt zum Beispiel auch diese Quest im Kloster, die ich jetzt gerade gestern gemacht habe, für alle, die sich emotional noch an sie erinnern, wo du Klosterroutine mitmachen musst, so lange, bis du deine Aufgabe im Kloster erledigt hast. Und immer Morgengebet bitte und da auch schweigen und sowas. Und du wirst auch wirklich bestraft, wenn dich jemand sieht, wie du auch nur 2 Minuten zu spät zum Gebet oder im falschen Zimmer bist. Dann kommen die Mönche und jetzt mal einen Tag solitarhaft oder sowas. Alles sehr immersiv und du erlernst dieses Klosterleben kennen. Und worauf ich nie gekommen wäre, wenn es der Chat mir nicht gesagt hätte, weißt du noch, wie sie dir eingebläut haben, beim Essen ist zu schweigen und wie die ganze Zeit, während du isst, nur einer redet, nämlich der Vorleser, der dir ständig Passagen über den Wert von Schweigsamkeit vorliest. Du kannst mit jedem in diesem Essenszimmer freie Dialoge anfangen. Niemand reagiert darauf. Du kannst im kommunalen Esszimmer der Mönche hingehen und zu einem Novizen gehen und sagen, ey du, ne, wegen des Weins, das ich für unsere nachtnächtliche Orgie besorgen sollte, ne, von der niemand wissen darf, machen wir heute Nacht, ne? Du wartest im Garten auf mich, Mitternacht. Und niemand reagiert drauf. Denkst du, okay, das macht die Quest schon angenehmer, aber die Immersion ist jetzt gerade ein bisschen weg.
Ja, ich hoffe, das gehört mit zu den Sachen, die Sie beim zweiten Teil mehr bedenken oder mehr oder sauberer lösen, sage ich mal.
Kann man jetzt noch nicht sagen? Ja, genau, es ist ja unglaublich schwer. Ne? Die Sache ist, sowas fällt dir halt auch nur auf, glaube ich, besonders bei Spielen, die wiederum auch viel richtig machen. Weil, dass das die Klosterimmersion bricht, das fällt ja nur deswegen so auf, weil die Klosterimmersion sonst so gut ist und es überhaupt eine Klosterimmersion gibt. Welches Spiel hat sonst überhaupt das Wort Klosterimmersion? Ne? Aber gerade dann fällt von halt mehr auf.
Neues Wertungskriterium. Ja. Was ich halt sagen kann, beim zweiten Teil, ich hatte sehr viel Freude. Ich habe es noch nicht super weit gespielt, 5 Stunden oder sowas. Aber ich habe halt super große Freude daran, mich durch diese Welt zu bewegen und einfach zu gucken, womit komme ich durch. Erstmal. Ja. Die Story an sich ist interessant, aber bin dir halt jetzt bewusst erstmal nicht gefolgt. Und was ich auch sehr mag, was sie auch wieder drin haben, sind halt diese kleinen, organisch eingefügten Quests, die du einfach am Wegesrand bekommst. So wie das mit der Laute, ne, die ich klauen soll für die Minnesänger, das geht dann auch noch weiter. Es kommt ein Trunkenbold und macht die Laute kaputt. Und dann mit entsprechenden Folgen, was auch dann passiert. Ich treffe irgendwie einen anderen Typen, das ist ein Bote, der hat den Brief verloren, den er überbringen sollte. Und er weiß nicht mehr wo, den findet er nicht mehr. Aber er hat eine Idee, ich könnte ihn noch zusammenschlagen, dann kann er erzählen, er ist überfallen worden. Ne, und er kriegt keinen Ärger, weil er den Brief verloren hat. Und ich so, okay, mach ich. Also du hast viele so eingestreute, kleine Quests, aber passen. Nichts so aufgesetztes Fetch-Quest, simpel Open-World-Füllmaterial-mäßiges bis jetzt, dass es dich halt da aus der Immersion rausreißen würde, sondern wenn sie es schaffen, tatsächlich dieses ganze Spiel lang wirklich so einen, also ja, tatsächlich dann wirklich so eine glaubwürdige Welt aufrechtzuerhalten, würde ich denkst, okay, hier ist nichts übermäßig gamey, hier ist nichts irgendwie jetzt zu systemisch auch oder sowas. Das fände ich klasse.
Ja. Ja, wenn wir über Rollenspiele reden, müssen wir natürlich auch durchaus über BioWare reden, die sich in den letzten Jahren ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben. Das letzte Mass Effect war eher so lala. Dragon Age Vanguard blieb auch hinter den Erwartungen zurück. Und dann gab es jetzt gestern oder vorgestern war es, glaube ich, ein Blog-Eintrag bei BioWare, wo sie gesagt haben, dass sie sich, ja, dass sie dynamischer werden müssen in ihrer Entwicklung. Im Endeffekt nichts anderes damit meinen, sie werden Leute entlassen, um eben kleiner zu werden und wollen sich jetzt ganz auf das neue Mass Effect konzentrieren. Können wir von BioWare überhaupt noch ein gutes Rollenspiel erwarten? Reichen da die Vorschusslorbeeren noch oder muss man sich da eine Alternative suchen?
Ich muss leider sagen, für mich hat BioWare jetzt gerade mit Dragon Age Vanguard hat's gezeigt, dass es nicht mehr das BioWare ist, was es früher war. Und damit ist es an einem Punkt, der mich sehr stutzig macht und auch sehr traurig macht, weil ich ein riesiger Mass Effect-Fan gewesen bin, auch ein großer Dragon Age-Fan gewesen bin. Und was mich Schlimmes erahnen lässt für Mass Effect, weil genau das, wo, versteh mich nicht falsch, ich fand Dragon Age Vanguard ein gutes Spiel, vor allem mechanisch fand ich es sehr gut. Ich fand das Action-Gameplay gut, ich fand die Klassen fand ich interessant. Das war alles cool. Also der Rollenspielteil an dem Spiel, der rein mechanische Teil war gut. Aber das, was BioWare, wofür BioWare früher eigentlich stand, für die Erzählung, für die Geschichte, das können die nicht mehr. Wahrscheinlich, weil auch genau da, ne, die ganzen guten Leute, die früher BioWare-Spiele gemacht haben, wie Mass Effect, die sind wahrscheinlich jetzt auch einfach nicht mehr da. Die sind woanders oder machen irgendetwas anderes. Und es ist natürlich auch schwer, dann wieder neue Leute aufzubauen, mit die dann auch so alte Marken weiterführen sollen. Das hat man ja auch bei Mass Effect Andromeda gemerkt. Ja, also ich glaube, sie müssen irgendwie mal versuchen, die Leute, die sie jetzt da haben, erstmal zu halten, die gerade die Storyteller und die Autoren, und müssen mit denen erstmal neue IPs entwickeln, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, die vielleicht nicht unbedingt dieses Baggage mitbringen, was eben ein Dragon Age mitbringt oder ein Mass Effect mitbringt, um die damit so ein bisschen auf das vorzubereiten, was eben die Leute von Mass Effect und Dragon Age halt auch erwarten. Nämlich eine mitreißende Story mit Entscheidungen, die sie noch jahrelang darüber reden lassen. Ja, und das hat einfach Dragon Age Vanguard nicht geschafft. Und das hat mich am meisten geschockt, als ich das Spiel gespielt habe, weil ich wollte Dragon Age Vanguard gut finden. Ich wollte es spielen und mir hat es ja auch Spaß gemacht. Aber genau das, wofür BioWare jahrelang gestanden hat, diese Erzählungen, die Entscheidungen waren nichts mehr, ist nichts mehr von dem übrig, was sie vorher waren. Und da sehe ich leider sehr, sehr schwarz für Mass Effect. Und ich gehe damit fast keine Erwartungen ran, was vielleicht auch ganz gesund ist.
Tatsächlich haben sie leider gerade ja just genau das Gegenteil gemacht von dem, was du gerade forderst. Ich glaube, heute ist ja ans Licht gekommen, dass vor allem unter den gefeuerten Leuten weitgehend das Autorenteam war.
Ja, und wie willst du so lange Leute abbauen, ne? Die Leute müssen ja auch irgendwie lernen. Also es geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht erwarten, dass Leute einfach aus dem Nichts Dinge können.
Und die Sache ist, dass es ja übrigens nicht nur so ist, ne, weil Leute das gerne gesagt haben online so, das alte BioWare existiert schon gar nicht mehr. Da waren immer noch einige der Autoren, nur der so Trick Weeks zum Beispiel war Chefautor von Veilguard, hat Solas auch schon davor geschrieben und hat an früheren Dragon Ages auch schon mitgeschrieben. Und Mary Kirby, ich glaube, das war die, die Varric erfunden hat, ist letztes Jahr gegangen bei BioWare. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob sie gefeuert wurde oder selbst gegangen ist. Aber konkret halt, ne, manche Autoren waren noch relativ lange da, aber inzwischen scheint es wirklich so zu sein, dass da immer weniger von denen, die das früher waren, ein David Gaider ist schon lange weg. Ich glaube, Drew Karpyshyn ist auch nicht mehr da. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Der ist irgendwie immer wieder on and off da und wieder weg gewesen. Aber das ist Schritt für Schritt ausgeblutet, habe ich den Eindruck. Und inzwischen, glaube ich, müssen wir da wirklich dem ins Auge blicken, dass einfach BioWare nicht mehr das ist, was es mal war. Also schon seit einer ganzen Weile. Ich meine, für mich haben sie sich schon viel zu lange wegentwickelt von dem, was ich will. Mhm. Eigentlich seit Dragon Age Origins war jeder Schritt von BioWare für mich eins weg von dem, was ich mag. Ich mag ja auch Mass Effect nicht, weil ich dann komische Meinungen habe.
Ich bin der Meinung,
dass das Mass Effect ist ein mittelmäßiger Deckungsshooter, der das mit guter Story zu kaschieren versucht.
Fight me. Zu kaschieren schafft.
Das ist Ansichtssache, aber früher waren BioWare-Spieler auch gameplay-mäßig gut. Lustigerweise inzwischen ist es eher umgekehrt, habe ich das Gefühl. Die sind oft gameplay-mäßig noch gut, aber storytechnisch nicht mehr. Ich fand ja zum Beispiel auch, also Anthem war als Loot-Shooter, gut, da gab es auch viel im Argen, was Content und Loot angeht, aber das Action-Gameplay war gut. Und ich hätte eigentlich gerne ein Anthem 2.0 gesehen. Das hätte ich nicht für seine Story gespielt, weil die war der letzte Mist. Aber so als Diablo-like quasi, ne, mit Iron Man, so, wenn du halt coole Action willst und ein bisschen Loot, war das gut. Mass Effect Andromeda war ein gutes Action-Spiel. Wir hatten da eine Weile eine Gamescom-Multiplayer-Runde, da war Dimi drin, Elena drin. Wir haben das gerne gespielt, den Multiplayer feierabends. Die Story hat mich nicht interessiert, aber das Kampfsystem war gut. Aber ich glaube inzwischen, also ich weiß nicht, wie es passiert ist, ehrlicherweise. Das wurden irgendwie im Laufe der Zeit, glaube ich, sowohl von BioWare als auch von EA abwechselnd so viele Fehlentscheidungen getroffen. Dragon Age 2 so zu rushen zum Beispiel, immer wieder Neuausrichtungen und so. Es war so ein langsamer Tod, dass dann Schritt für Schritt die Serien sich in komische Richtungen entwickelt haben, dann auch als Folge dessen Leute gegangen sind. Dann sollte mal ein Service-Game kommen und so weiter und so fort.
Ja.
Aber inzwischen ist es so, es ist traurig. Also Dragon Age ist jetzt, denke ich, erledigt, das Thema. Für immer, ist meine Theorie. Und BioWare, Mass Effect wird, das nächste wird entscheiden, ob es noch ein BioWare danach geben wird, wahrscheinlich. Aber ich erwarte auch nicht mehr viel.
Ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie du. Also ich habe Knights of the Old Republic ist für mich eines der besten Spiele, das ich je gespielt habe. Ich habe das absolut geliebt. Das erste Mass Effect, mit dem habe ich auch noch sehr viel Spaß gehabt, aber da habe ich schon gemerkt, dass so für mich dieser ganze Rollenspiel-Gameplay-Aspekt weniger wurde als bei einem Knights of the Old Republic. Und dann, ich weiß, viele Leute lieben gerade den zweiten Mass Effect-Teil. Das wurde für mich dann noch mal weniger Rollenspiel. Und beim dritten noch mal weniger, wo ich mir dachte, sie entfernen sich immer ein bisschen weiter weg von dem, was für mich ein BioWare-Rollenspiel ist. Immer mehr hinzu, wir müssen noch versuchen, noch mehr Leute anzusprechen mit der Action und der coolen Sci-Fi-Stimmung. Was ich persönlich auch immer so ein bisschen schade fand, weil für mich ist da das erste Mass Effect immer noch das Beste. Und das ist so mein Gefühl, dass so ging's halt dann weiter. Und auch bei Dragon Age eben, was ich persönlich da auch einfach sehr, sehr schade finde. Deswegen ist ja auf Lager die Frage, muss man sich eine Alternative suchen in Form von Exodus?
Ja, in Form von Exodus. Ja, das ist tatsächlich. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich sehe es ein bisschen wie Steffen. Ich glaube, BioWare braucht mal einen Relaunch.
Ja.
Also vielleicht auch mit was Kleinerem oder einem kleineren Projekt oder so. Aber sie müssen irgendwie jetzt, die müssen sich jetzt sortieren oder es läuft wirklich an die Wand. habe ich das Gefühl. So.
Ich glaube, sie haben ja schon irgendwie 5-mal versucht, sich zu sortieren. Ich bin da nicht mehr optimistisch,
was das noch klappt. Aber ein Relaunch ist ja tatsächlich das, was gerade passiert. Ne? Leute gehen, also vielleicht dann auch noch mehr Leute aus dem Mass Effect-Team. Sie sagen ja aktuell noch, da sind viele Veteranen jetzt beteiligt an Mass Effect. Wer weiß, wie lange sie noch bleiben. Ich glaube wirklich so eine Art, ne? Also es muss irgendeine Art BioWare 2.0 oder dann schon 3.0 oder was auch immer irgendwie geben, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Das Ding ist, glaube ich, wie immer bei allen alten Marken, ich fände es schön, wenn es ein neues Mass Effect gäbe. Ich würde es sehr lieben, wenn es wirklich gut ist und so wie die alten, weil ich habe Mass Effect abgöttisch geliebt. Die Charaktere insbesondere werde ich nie vergessen. Ne? Mordin Solus, der singende Mordin Solus, den ich erschossen habe in Mass Effect 3, weil ich ein schlechter Mensch bin, aber nicht wusste, dass es anders geht. Also es wird für immer ein Teil meines Lebens sein. Aber es ist auch okay, wenn diese Erinnerungen in der Vergangenheit bleiben und wir kein neues Mass Effect kriegen, sondern vielleicht Exodus. Ne? Das in den Gameplay-Trailern, die wir bis jetzt gesehen haben, aussieht wie einfach ein neues Mass Effect. Ne? Schon sehr wie ein neues Mass Effect. Und in das ich mich zusammen mit dem Kollegen Michi Obermeier in letzter Zeit richtig reingesteigert habe. Michi sogar so sehr, dass er sich das Buch zum Spiel bestellt hat, wo die Vorgeschichte noch ein bisschen mehr erzählt wird, weil dieses Setting echt interessant ist. Also es ist, ne, auch wieder natürlich ein Weltraum-Action, Rollenspiel, so mehr oder weniger, aber in einem Teil des Weltraums, der schon von Menschen besiedelt wurde, irgendwann, weil man die Erde verlassen musste, die Erde ist untergegangen, dann ist ein Teil der Menschheit dorthin gegangen, hat diese Planeten besiedelt und hat dann die anderen Menschen, die auch von der Erde ausgezogen sind, zu sich gerufen, weil in diesem Spiel aber die Zeitdehnung und Zeitverzerrung eine Rolle spielt, vergeht auf Planeten die Zeit wesentlich schneller, als wenn man im Weltraum unterwegs ist. So wie in Interstellar. Genau, ne? Deswegen ist Matthew McConaughey ja auch Teil des Casts von Exodus. Der spricht da eine Rolle, von der man, glaube ich, noch nicht genau weiß, was sie dann am Ende sein wird. Aber das ist der Grund, warum dann diese anderen Kolonisten irgendwann nachkommen. Tja, nur sind für die ersten, die da eingetroffen sind, schon 25.000 Jahre vergangen dazwischen. Und die haben sich in der Zeit weiterentwickelt zu den Celestials, wahnsinnig mächtigen Wesen, ehemals Menschen, jetzt deutlich mehr, die dann halt diese Neuankömmlinge sehen, die dann da anfangen, ihr Leben aufzubauen und sagen, okay, das sind halt, naja, mehr oder weniger Tiere. Ne? Ob die noch in unseren geilen Plan passen, wissen wir nicht. Und das ist das Universum, in dem du dich dann bewegst. Und dann gibt es noch eine weitere Fraktion, so eine, ja, die sich auch so alienmäßig dann entwickelt hat, die so eine Art riesiges Bewusstsein sind, auch so Raumschiffe haben, die so zum Teil aus Fleisch bestehen. Und
das hat man ja gerade in dem Trailer gesehen.
Dieser Trailer, ey, den haben sie an Halloween veröffentlicht. Ich finde das großartig, dass die dann aus ihrem Raumschiff heraus mit so einem Fleischarm andere Schiffe greifen, um dann das Bewusstsein der Menschen darin auszusaugen, weil sie sich quasi ernähren von möglichst gequälten Erinnerungen und Emotionen. Danach trachten sie, danach gieren sie.
Und das
finde ich. Und solche Sachen. Und ja.
Ihr macht mich ganz für mich heiß.
Das finde ich nicht.
Stell dir das Buch. Ich habe gehört, es wäre sehr dick.
Ich fand halt immer bei Mass Effect zum Beispiel die Reaper als Bedrohung relativ schwach. Und ich finde, ich sehe diesen Trailer von Exodus und ich feiere das total. Dieses fleischige Raumschiff und dieser Greifarm, was wir da gerade gesehen haben. Ich finde das so ekelhaft und abgefahren und dann eben mit diesem Bewusstsein raussaugen aus den Menschen, mir so, boah, das ist, finde ich, eine geile Bedrohung. Ich möchte gute Antagonisten haben, die auch so fremdartig und böse sind. Das passt für mich einfach.
Ja.
Und da habe ich mega Bock einfach drauf. Aber ja, man weiß ja, spielerisch weiß man schon, was einen da so erwartet.
Naja, es sieht schon sehr Mass Effect-mäßig aus, ne? Wie gesagt, in den Gameplay-Trailern, du hast halt so Action-Kämpfe, ob da jetzt viel mit Deckung ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist sehr ähnlich, würde ich mal sagen, am Ende. Ist auch okay, finde ich. Es war jetzt, Mass Effect hast du nicht gespielt wegen der Spielmechanik oder weil das Deckungsshooter-Gameplay so geil war. War es nicht. Es hat funktioniert und das war auch okay. Was ich halt haben möchte ist, und ich bin halt ein riesen Sci-Fi-Fan, ist ein cooles Setting mit interessanten Geschichten und dann hoffentlich auch geilen Entscheidungen.
Ja.
Ne, auch da wieder. Und zumindest so von den Grundideen her hätte es das schon mal, oder wäre das Potenzial zumindest da, ob das am Ende geil wird, weiß ich nicht. Man weiß ja noch nicht, wann es denn wirklich kommt. Man munkelt vielleicht noch dieses Jahr, wahrscheinlich aber erst 2026. Aber so bei allem, was ich bis jetzt davon lese, sehe, höre, freue ich mich darauf.
Aber und da wieder die Verbindung zu BioWare, weil da ist ja der Lead-Designer, ist glaube ich auch Ex-BioWare, James Oldham. Gehört jetzt, glaube ich,
ja.
Ich hätte Studios. Wo ich ja ein bisschen vorsichtig bin, ist, das wird ja bei Wizards of the Coast gepublished, die natürlich jetzt vor allem bekannt sind durch die Dungeons & Dragons Marke. Die sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie A, gute Videospiele machen. Jetzt Baldur's Gate 3 war ein Zufallsding, das glaube ich trotz Wizards of the Coast gut funktioniert hat und nicht wegen. Und deswegen bin ich da noch sehr vorsichtig. Aber alles, was du sagst, klingt fantastisch. Also, ich hab Bock.
Eine Sache, die ich mich frage. Ja, Entschuldigung, Maurice.
Nee, mach.
Die ich mich da frage, wird diese Zeitverschiebung auch einen spielerischen Aspekt haben? Also wird das im Gameplay auch eine Rolle spielen, wenn man sich eventuell im Weltraum bewegt? Oder?
Muss, also wer weiß, wie es, also je nachdem, wie sie es strukturieren, kann es, also die wird im Spiel eine Rolle spielen. Also sie können ja nicht sagen, bei Weltraumreisen vergeht die Zeit langsamer als auf dem Planeten und dann passiert es im Spiel einfach nicht. Also es muss ja ein Teil der Story sein und der Kampagne sein. Es kann halt sein, dass es nicht so wie ein Mass Effect ist, dass man völlig frei da im Weltraum rumreisen kann,
okay,
sondern dass halt dann diese Reisen stattfinden zu festgelegten Abschnitten,
okay,
und dann
dass du, sich das Spiel.
Dass es halt keine komplette, ja, Sandbox, ja, ist, wo je nachdem, wie lange du im Weltraum bist, sich die Planeten anders entwickeln. Das wäre ja Wahnsinn, dann müsstest du ein komplettes Universum, ja, simulieren. Ja. Aber dass es schon so ist, dass du irgendwo losfliegst, dann machst du irgendwo was anderes, dann kehrst du dahin zurück und es sind 100 Jahre vergangen und keiner kennt dich mehr. Oder sie sagen, Moment, bist du der Typ, von dem mir mein Opa erzählt hat? Der Idiot, der da losgeflogen ist, um Business zu machen? Wo ist das Geld, das du meinem Opa schuldest? Ja? Ja. Ich bin inzwischen der Herrscher dieses Planeten. Das sind meine Soldaten. Jetzt gib mal die 50 Euro wieder her. Irgendwie sowas. Ja? Aber dass sie damit arbeiten, auf jeden Fall, glaube ich, in der Story.
Okay.
Naja, es gab ja auch eine ganz nette Secret-Level-Folge dazu. Das war ja eines der Spiele, das da gefeatured war, wo das im Kleinen ein bisschen ausgelotet wird, dass ein Vater seiner Tochter hinterherjagt und die altert halt schneller als er auf den Reisen und ist dann am Ende älter als er. Das fand ich auch eine ganz witzige Geschichte.
Ja, naja, genau, war ja auch der Trailer, der Story-Trailer, dass der Weltraumreisende zurückkommt auf den Planeten, wo seine Ex-Freundin sozusagen als Heldin verehrt wird, die aber schon lange verstorben ist. Und die waren ja mal gleich alt, aber dann ist er halt weiter durchs All gereist und sie halt nicht. Und dann ist es wie ein Interstellar.
Ja.
Ach, jetzt sind wir alle traurig.
Wenn wir über BioWare reden oder gesprochen haben, dann muss man ja vielleicht auch zwangsläufig so ein bisschen über Obsidian reden, denn die haben immerhin Knights of the Old Republic 2 gemacht und die werden jetzt auch bald mit Avowed an unsere Türen anklopfen. Was ist denn da eure Einschätzung bisher so? Ist das ein Spiel, das Wellen schlagen wird oder kann, oder wird das als ferner Liefen wahrgenommen werden?
Ich glaube, es ist noch so ein bisschen zwiegespalten, so das allgemeine Fazit. Ne? Ich muss sagen, ich habe richtig Bock drauf, auch wenn die Ego-Trailer und die Kampf-Trailer, die man so gesehen hat, mich noch so ein bisschen an die schlimmsten Oblivion-Zeiten erinnert haben. Aber das ist vielleicht auch einfach ein Ich-Problem. Ich glaube schon, dass Obsidian das auf jeden Fall kann. Das haben die auch mehrfach bewiesen in den letzten Jahren. Und deswegen, ich habe schon Bock auf Avowed, muss ich sagen. Ich sehe es aber auch eher als ein, das ist wieder so ein Double-A-Thema. Ne? Es ist eher so ein, es wird jetzt nicht sein, was irgendwie das Genre für immer verändert. Aber ich glaube, es wird ein richtig solides Ego-Rollenspiel, was vielleicht mal wieder so anknüpft an so Zeiten wie Might and Magic, so die alten Teile. Ne? Vielleicht in die Richtung könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und dann, finde ich, kann es auch eine gute Nische bedienen, die es vielleicht so nicht mehr so oft gibt.
Ja, also ich glaube auch, dass es Wellen schlagen wird, es nicht. Dafür ist auch das Interesse einfach zu gering. Also wir sehen bisher eigentlich kaum wahrnehmbares Interesse an allem, was wir zu Avowed jemals gemacht haben. Kann sein, dass sich das mit Release steigert.
Ist das nicht schade im Endeffekt?
Natürlich ist es schade, weil erstens ist Obsidian eines der Studios, wenn nicht das Studio, das die besten Charaktere schreibt für Rollenspiele. Mhm. Ne, wenn ich an Parvati denke aus The Outer Worlds an sich, würde ich jetzt sagen, war kein herausragendes Rollenspiel. Es war relativ linear, es war gut, ne, auch spielmechanisch gut, aber es war auch dann nach 15 Stunden rum und es passt. Ne, kompakt, gutes Paket. Aber Parvati war einer der besten Charaktere, die jemals geschrieben wurden für ein Rollenspiel. Also auch die Geschichte, die sie hat, die Love Story, die sie hat, mal ausnahmsweise nicht mit dir, sondern mit jemand anderem und man muss sie da ein bisschen hinbringen, dass das tatsächlich auch dann passiert. Super gut. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir auch von Avowed wünsche. Und dann noch dazu im Universum von Pillars of Eternity. Was auch geil ist, weil das halt so ein Dark-Fantasy-Universum ja. ist, was ne, sehr stark spielt mit dieser Seelenthematik, dass in diesem Universum Experimente betrieben werden, ob man Seelen von Menschen benutzen kann als Energiequelle und solche Sachen. Ne, oder für verschiedene Experimente und andere kranke Sachen. Ne, das ist ja der Story-Kern von Pillars of Eternity, von den Spielen. Das ist zumindest dasselbe Universum. Und ich freue mich schon sehr drauf zu sehen, was sie diesmal damit einfach machen, ne? Und was sie da an Charakteren rausholen. Bisher, muss man aber auch dazu sagen, bei allem, was wir gespielt haben, war davon noch recht wenig zu sehen. Also da gab es jetzt noch nichts, was so herausragend war, dass wir irgendwie gesagt haben, oha, das ist jetzt die neue Parvati oder sowas.
Okay. Also macht mir ein bisschen Sorgen um das Spiel, gebe ich zu. Also ich glaube, Obsidian ist ja so seit langem fühlt es sich an wie ein bisschen ein verfluchtes Studio, die eigentlich konsistent Qualität abliefern und nie ganz den Erfolg damit haben, den sie verdient hätten oder brauchen. Also genug, um weiterzumachen, aber ich meine, es gibt ja diese sehr ironische Geschichte, dass sie mit Fallout New Vegas um einen Metacritic-Punkt ihre Bonuszahlung verpasst haben. Ja. Tyranny war zum Beispiel ein ziemlicher Flop, das ist eins meiner Lieblingsrollenspiele aller Zeiten. Großartige ja. Welt, so interessantes Szenario. Also Obsidian hat bei mir einen großen Stein im Brett. Ich finde, was ich bislang von Avowed gesehen habe, da sind ein paar rote Flaggen mit drin. Vor allem finde ich halt, wenn du ein Third- oder First-Person-Action-System machst für dein Rollenspiel, muss das halt auch knallen. Und da haben sie viel weniger Erfahrung drin als mit tiefen Rollenspielsystemen. Deswegen, und das sieht in vielen der bisher öffentlichen Gameplay-Szenen halt nicht danach aus. Ich glaube, das erklärt auch ein wenig, warum der Hype nicht ganz so da ist für das Spiel. Gleichermaßen, viele, die es bislang angespielt haben, waren mit jedem Anspieltermin positiver gestimmt. Also Fabiano war ja sehr begeistert bei uns. SkillUp neulich zum Beispiel auch. Also sehr viele Leute, die schon ein bisschen mehr gespielt haben, berichten, dass es ziemlich cool wird. Also ich bin neugierig drauf. Wie gesagt, Obsidian, bislang haben die eigentlich nichts Schlechtes gemacht. Ja. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie vielleicht irgendwie mit dem optischen Stil gerade nicht so ganz den Zeitgeist treffen, um es irgendwie vage zu formulieren. Und dass das so ein bisschen aufgerieben werden wird zwischen Kingdom Come am Anfang des Monats und Monster Hunter am Ende des Monats, ehrlicherweise.
Ja, das ist tatsächlich auch sehr schwierig. Und was ich auch sagen muss, du hast vollkommen recht, Maurice, es ist so ein bisschen so gefühlt, als ob man die ganze Zeit dabei zuguckt, wie BioWare so absteigt. Und man guckt die ganze Zeit Richtung BioWare und guckt die ganze Zeit so, warum geht's mit BioWare nicht weiter? Man will eigentlich ein neues Mass Effect. Und im Hintergrund sitzt Obsidian und winkt mit so einer Fahne. Ey, wir arbeiten im Spiel. Ah, nee, BioWare. Ach, das ist so schlecht, dass es so runtergeht. Ja, was hast du? Ach ja, okay, gut. Es ist, ne, ja. Sie sind schon immer im Schatten von BioWare gewesen und kommen da irgendwie auch nicht raus. Ich weiß nicht, warum.
Ja, ach so, du hast schon 3 Oldschool-Rollenspiele gemacht, die ähnlich gut sind wie Baldur's Gate 2. Ja, nee, ich reg mich lieber wieder darüber auf, dass Dragon Age schon wieder kein Oldschool-RPG geworden ist.
Oder so Spiele wie Pentiment, ne? Oder so ein Spiel wie Pentiment, was einfach unfassbar von der Story her so gut ist, was aber irgendwie niemand auf dem Schirm hat. Ich versteh's nicht. Mhm.
Ja, die spielen fristen ein Schattendasein ein bisschen bei Obsidian. Absolut. Dass sie nicht müssten jetzt auch als Teil von Microsoft.
Ja, eigentlich also, schade.
Ich glaube, über die Publishing- und Spielentwicklungsstrategie von Microsoft, da können wir 5 Abende füllen, um uns darüber aufzuregen, was da zum Teil passiert. Aber
eine Sache, die wir natürlich auch ansprechen müssen, oder was du auch gerade am Anfang gesagt hast, wenn es um die Definition von Rollenspiel geht, ne, ist eben Entscheidungsfreiheiten. Und eine Spieleserie, die damit immer viel geworben hat, zumindest auch damals, als Peter Molyneux noch daran beteiligt war, war Fable. Muss man ja ganz klar sagen. Choices matter war oft eine Aussage und du kannst alles machen, was du willst, auch wenn es im Endeffekt dann nur so aussah, dass du halt auf dem Marktplatz rumgefurzt hast. Ja, das war Fable. Fable. Und Fable soll ja auch wieder zurückkommen, entwickelt von den Playground Studios, eigentlich von den Forza Horizon Machern, soweit ich das verstanden habe. Aber da ist es ja irgendwie auch super still drum geworden. Erwartet ihr euch da überhaupt noch irgendwas von? Oder ist das so eine Sache, wo ihr euch denkt, so, ja, wahrscheinlich kommt es dann doch nicht mehr?
Wie, dass es nicht mehr kommt?
Ja.
Doch, das kommt. Doch, doch, ja? Doch. Ja, ja, doch, doch. Ob es gut wird, ich habe gerade, also mein, wir reden ja immer noch über Microsoft jetzt.
Ja.
Weiß man's. Es gab zumindest Leaks, die ein bisschen mehr zu erfahren geglaubt haben, also Dinge, die halt durchgesickert sind, nämlich tatsächlich, also man, es gab ja auch schon Gameplay-Trailer, aber jetzt noch nichts Zusammenhängendes an Gameplay zu sehen, aber dass es sich sehr The Witcher-mäßig anfühlen würde in seiner Gameplay-Mechanik, was okay. Die Kämpfe angeht, beispielsweise, da ist ja auch ein Gameplay-Designer von CD Projekt hingewechselt, der federführend an Cyberpunk gearbeitet hat, der ist jetzt auch schon wieder weg, ne? Habe ich auch schon nachgeguckt dann gleich, der ist schon wieder gegangen, also daran kann es jetzt vielleicht nicht liegen, aber diese Action-Kämpfe, die sie machen, fühlen sich wohl sehr nach The Witcher an, du kannst halt, ne, du hast Nahkampf, du hast Bogenschießen, du hast Zaubern, viele unterschiedliche Zauber, die man da einsetzen kann, also aus der Perspektive wird es wohl sehr gut. Was wohl auch sehr stark werden soll, ist, man merkt, dass da Kohle drin steckt. Mhm. Also es hat einen sehr hohen Produktionswert. Man sieht es ja auch dann in den Trailern ja. Schon. Grafisch, wenn das wirklich alles Spielgrafik ist, ist es sehr stark. Und was du kannst, ist tatsächlich deinen eigenen Charakter designen. Also so, ne, du kannst dir halt deinen eigenen Charakter bauen, mit dem du dann da unterwegs bist, als wohl Nachwuchsheld oder Heldin, die dann oder der dann durch diese Welt zieht, um da was auch immer zu tun, ne? Wenn es ein klassisches Fable ist, müsste man dann nämlich sagen, Choices matter, ob du dann den Leuten hilfst oder eher die Goldsäckel in deine Tasche steckst, ist dann dir überlassen. Das ist das halt, was noch fehlt. Das wissen wir nicht.
Ich empfand aber Fable immer so ein bisschen mehr als Action-Adventure statt als großes Rollenspiel. Und
ja.
Ich frage mich halt einfach noch, ob Fable heute zutage die Leute noch hinterm Ofen hervorholt, ne?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil letzten Endes, wenn man mal drüber nachdenkt, warum war ja Fable 1 so erfolgreich? Das lag natürlich genau an diesem Choices Matter, was du gesagt hast, Micha, ne? Dass diese Entscheidungen so gravierend waren und du theoretisch auch alles wieder machen konntest und diese Sandbox hattest, das war damals natürlich wegweisend. Heutzutage hat das jedes Rollenspiel. Also ich glaube, da müssen sie sich nochmal ganz was Neues einfallen lassen, um mit Größen wie eine Witcher und so weiter halt mithalten zu können, weil gerade so Fable 2, Fable 3, habe ich zumindest nicht mehr in irgendeiner Erinnerung, obwohl ich sie damals gespielt habe, daran kann ich mich noch erinnern, aber ich kann mich an nichts mehr von diesen Spielen erinnern und das ist so ein bisschen das Foreshadowing, was ich auch für das neue Fable habe. Die müssen es einfach schaffen, da für mich was Neues rauszuarbeiten, was für mich die Marke Fable wieder interessant macht und das haben sie bisher, finde ich, in den Trailern und in den Informationen, die ich bekommen habe, noch nicht richtig geschafft.
Ja, da stimmt.
Ich finde, das ist allgemein ein bisschen das Ding, die müssen. Also bevor man sich auf sowas freut, müssen sie mehr liefern als, wir haben ein bisschen Render-Trailer und wir haben halt diesen alten Markennamen noch. Und irgendein Team macht jetzt irgendein Spiel damit, das diesen Namen trägt. Da müsst ihr, finde ich, schon ein bisschen mehr erstmal auch zeigen, so, aber warum ist das denn geil? Ne? Und ist es denn wirklich wie früher? Und bringt es das auch zurück? Oder habt ihr halt nur die Lizenz noch rumliegen und macht jetzt was damit?
Also ich glaube, wenn ich diesen Leak so in Verbindung bringe mit dem, was man in den Trailern gesehen hat, also sagen sie aber nicht, deswegen bin ich komplett bei dem, was ihr sagt. Sie sollen es einmal zeigen, die du.
Genau.
Aber was so ein bisschen für mich die Tagline ist von diesem Projekt, ist die westliche Version von The Witcher. Weil auch die spielen ja mit so Märchenmotiven. Das war der allererste Trailer, der Riese über den Wolken, ne, den man da besucht hat und was dann halt so ein bisschen ein verzerrtes Ding war. Und wenn das häufiger vorkommen sollte, es kommt ja auch diese Riesenkröte vor, keine Ahnung, vielleicht ist der Froschkönig oder sowas. Also deswegen heißt es ja auch Fable. Also dass es jetzt weniger vielleicht mit den alten Fables von Peter Molyneux zu tun hat, was dann wieder das Argument wäre, dann nehmen sie eine alte Marke und haben keine neue Idee, wie man das Spiel sonst nennen könnte. Ja. Immer doof, aber okay. Fable im Sinne von, hier geht es um Märchen, aber auf eine verzerrte, vielleicht manchmal düstere, groteske,
suspendiale
Art.
Nicht super.
Genau. Und dann ergibt vielleicht auch diese, ne, was man dann auch gameplaymäßig sich vielleicht mehr an The Witcher orientiert, aber halt ohne festen Charakter, sondern mit einem selbstdefinierbaren Charakter, für den man dann vielleicht auch Entscheidungen treffen kann, wie man in diesem Märchen dann mit dem Riesen über den Wolken umgeht oder mit dem Froschkönig oder mit, kenne keine anderen Märchen, Hänsel und Gretel. Ne? Also kannst ja tausend Sachen eigentlich aus Märchen machen. Das ist ja genau das, was The Witcher, die Witcher-Bücher insbesondere natürlich, auch gemacht haben. Die nehmen die Schöne und das Biest oder sowas und drehen es einmal komplett rum und schauen, was dann draus wird an Schrecklichkeit. Vielleicht wird das hier weniger dark in Fable und weniger brutal als in Witcher oder sowas. Aber so, das wäre für mich so ein bisschen meine Hypothese, was so die Grundidee ist.
Fände ich auf jeden Fall richtig gut. Wie gesagt, weil es steckt im Namen drin, Fable, und dann eben so ein bisschen in dieses Märchenhafte abzudriften, aber das eben nicht ganz so zuckerwattig zu verpacken, sondern so ein bisschen düsterer, aber halt auch nicht. Ja, das fände ich auch, wäre eigentlich ein guter Weg, aber mal schauen, was das Ganze wird. Und ich sehe es auch so wie Maurice. Ich verstehe einfach noch nicht, warum da noch nicht mehr die PR-Maschine angelaufen ist.
Ja, weil Microsoft halt manchmal einfach seine Spiele nicht versteht. Also das ist wirklich, das Gefühl habe ich manchmal ein bisschen, das meinte ich auch vorhin, ne? Weil auch bei Avowed waren die ersten Trailer, die wir gesehen haben, so dämliche Kampf-Gameplay-Trailer, wo ich sage, es juckt mich doch, ist mir doch scheißegal, ob Obsidian ein gutes First-Person-Kampfsystem designt. Da könnte man mit einem Stock rumstochern im Spiel, wenn die Story geil ist, ist es trotzdem okay. Aber sie zeigen irgendwie nicht die Dinge, die dann wichtig wären
für die Spiele. Ja, es ist leider jetzt, also muss man häufiger einfach so sagen, ne, dass Microsoft, auch wie sie irgendwie gefühlt als, wie heißt das, Hellblade 2 rauskam, so hat man gar nichts davon gemerkt, dass das erschienen ist.
Genau.
Avowed jetzt auch, irgendwie, da laufen Dinge in der Kommunikation ziemlich schief nach außen. Und ich meine, bei Avowed zumindest gab es gute Anspieltermine jetzt, wo Leute mit sehr positiven Eindrücken rausgekommen sind. Und das danach oft die, aber die Sache ist auch, dass oft die Spiele ja gar nicht das Problem sind, ne? Dass das gute Sachen sind. Aber auch zum Beispiel, ich erinnere mich, wie, und das ist jetzt sehr spezifisch, Entitled Influencer, aber als der Age of Empires 4 DLC rauskam, der letzte große, der ziemlich cool war mit neuer Kampagne, neuen Völkern und sowas, da wurde kaum jemand, auch so auf Presse- und Creator-Seite, kaum jemandem Bescheid gesagt. Ich habe dann irgendwie ein, zwei Englische, auch wichtige, wie Spirit of the Lore, haben da Zugang bekommen, ist auch super. Und ich saß da so und so, GameStar-Leute, wisst ihr schon was? Habt ihr Testmuster bekommen? Nö, keine Ahnung. Und ja, ich hätte es auch gern gestreamt eigentlich. Aber gut, wenn nicht da, dann halt, dann geht's halt nicht so. Also die verpassen auf verschiedenen Ebenen irgendwie die Kommunikation, ihre Spiele auch wirklich ans Publikum zu bringen. In letzter Zeit immer mehr. Und darunter könnten dann auch Spiele leiden. Bei Fable ehrlicherweise konkret würde mich einfach nicht wundern, wenn das noch nicht so weit ist, wie man gerne hätte. Ich glaube, offiziell ist ja Release-Termin für dieses Jahr angedacht. Zu einem Spiel, das noch kein Gameplay gezeigt hat, glaube ich nicht.
Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Tue ich mir schwer damit, vor allen Dingen, wie gesagt, anhand der Sachen, die bis jetzt gezeigt wurden, sind die Informationen einfach super spärlich. Also da müsste jetzt meines Erachtens langsam wirklich die PR-Maschinerie anlaufen, damit da ein bisschen für mehr Klarheit gesorgt wird. Lass uns zurück nach Deutschland reisen. Bekannt für Gothic unter anderem, ein Spiel, das damals eingeschlagen ist wie nochmal was. Und das soll es jetzt abermals machen in einem Remake, wo ich mir dann auch denke, passt das heute noch in die Zeit? Kann ein Gothic 1 Remake die Leute eventuell noch hinterm Ofen hervorlocken?
Ich glaube nicht die Massen. Also ich glaube nicht, dass eine Marke wie Gothic auch international gesehen groß und populär genug ist, um so eine Strahlkraft zu haben, wie jetzt, weiß ich nicht, The Witcher 4. Mhm. Ne? Also das ist es nicht, das war es auch noch nie. Aber was Gothic halt auch hat und damals ja auch als Pionier hatte, ist diese glaubwürdige Welt. Ne? Du läufst halt ins alte Lager, gehst ins Zimmer von irgendjemandem und die Person sagt so, okay, geh mal lieber wieder raus. Oder verschwinde mal lieber. Also dieses, mach da wieder, dass die Welt auf dich reagiert, dass du viele Sachen interaktiv machen kannst, dass du dich hinsetzen kannst, wo auch immer du möchtest und sowas. Kannst sagen, okay, gibt's heute auch in vielen anderen Spielen, aber trotzdem ist auch Gothic ein Spiel, wo, glaube ich, heute Leute auch noch reingehen können und sehen, das fühlt sich richtig gut an.
Vor allen Dingen sehr gespannt bei Gothic, wie sie es schaffen, weil damals hatte das ja eine relativ kleine Welt einfach. Und das soll jetzt ein Remake werden, wie sie es dann schaffen, diese Welt zu erweitern, weil das wird ja durchaus auch mit modernen Augen betrachtet werden und du wirst ja auch neue Spieler reinholen und wenn dann diese Welt einfach sehr klein ausfällt oder so, ich kann mir das immer noch schwer vorstellen, wie sie diesen Spagat schaffen wollen zwischen Oldschool-Gothic-Feeling und Welt in einer modernen Spielwelt von heutzutage.
Ich glaube, das könnte ihnen gut gelingen, weil alles, was wir bisher gesehen haben, wie sie auch Schauplätze umbauen im Vergleich vom alten Gothic zum neuen, wo dann irgendwie eine Burgruine waren halt damals in Gothic, weil das sehr simpel gestaltet war. Der Piranha Bytes hat ja versucht, ein Spiel zu bauen, mit dem geringstmöglichen Aufwand da, wo er nicht nötig war, sage ich jetzt mal. Ne? Und eine Burgruine waren halt 6 Mauern, die irgendwie ein bisschen kaputt waren. Und dann jetzt im Remake, wenn man so Vergleichsszenen sich anguckt, ist es halt eine richtige Burgruine, ja, ne? So, wo man auch Sachen finden kann dann hoffentlich, wo es auch Spaß macht, die zu erkunden, ne? Was früher irgendwie ein verlassener, winziger, belangloser Turm war, irgendwo in einem See, ist jetzt halt eine alte, verfallene Festung in diesem See. Also, die Kunst von einem Remake ist ja immer, dass es jetzt in modern so ausschaut, wie es in deiner Fantasie schon damals immer ausgesehen hat. Ja. Nur wenn du dann jetzt Bilder anguckst von damals, denkst du dir, mein Gott, wer hat mir die Polygone weggenommen? Ne? Und wenn sie, also wenn sie jetzt, und es deutet vieles darauf hin, es gibt natürlich immer noch Kritik, ne, auch unter anderem am Charakterdesign, ne, wenn dann irgendwie ein alter General des Königs auf einmal viel zu schmächtig ist oder viel zu jung ist oder sowas, okay, aber wenn sie es trotzdem schaffen, dieses alte Gothic zu nehmen und mit Liebe in eine neue Dimension, was Grafik angeht, zu verfrachten und was irgendwie auch Größe ja zum Teil angeht. Ich glaube, das kann cool werden. Ne, auch die Orksiedlungen, die es gibt im Spiel, wollen sie ja ausbauen, dass man da nicht nur dass es die halt einfach gibt und man kann da reingehen und die Orks umbringen, das kann man natürlich immer noch, sondern dass man vielleicht auch mehr mit denen reden kann, man kann Sachen von ihnen lernen. Nicht, dass das super viel Neues wäre, was sie reinpacken, aber auch da, das, was sie bisher so angekündigt haben, was reingepackt wird, man wird ja auch klettern können, wird dann zumindest auch in die Geschichte eingebettet, bekommt einen erzählerischen Hintergrund, soll sich organisch anfühlen. Und das ist für ein Remake eine echt gute Herangehensweise, finde ich. Also, ich bin vorsichtig optimistisch.
Ich persönlich spreche da als jemand, der gar kein alter Gothic-Fan ist. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, es ist vielleicht optimistisch und das ist, ich bin selten optimistisch, vor allem zu optimistisch, ein Vorwurf, der mir selten gemacht wird, aber in dem Fall vielleicht mal. Seit einer ganzen Weile, finde ich, haben Spiele wie Gothic, die vielleicht ein bisschen clunky sind, Ecken und Kanten haben, aber dafür irgendwas richtig Besonderes machen und den Spieler ernst nehmen, eine Formulierung, die wir vorher hatten, mehr und mehr Konjunktur, also Kingdom Come ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass ich mir sogar vorstellen kann, dass ein Gothic, das ein bisschen besser präsentiert wird heutzutage, eine neue Spielerschaft findet von Leuten, die jetzt irgendwie, okay, ich habe jetzt gerade Kingdom Come 2 gespielt, ich hätte gern mehr Eurojank-Rollenspiele, ne, blöd gesagt, potenziell. Und auch Spiele, ich meine, wie gesagt, auch Sachen wie Elden Ring und Baldur's Gate sind ja auch alles Spiele, die eher so sehr aggressiv in ihre Hardcore-Nische reingehen und dadurch dann einen überraschend breiten Erfolg hatten. Oder auch sowas wie jetzt wie Stalker 2 zum Beispiel neulich, das glaube ich auch erfolgreicher war, als viele gedacht hätten. Das ist jetzt eine recht wilde, zusammengewürfelte Argumentation, gebe ich zu, aber ich hoffe, die Essenz ergibt irgendwie Sinn, dass ich mir vorstellen kann, ein Spiel wie Gothic könnte heute vielleicht sogar mehr Zeitgeist treffen, als wir denken.
Aber da würde ich dir zum Teil widersprechen, weil ein Elex, das ja in die Richtung ging, ist ja dann auch natürlich bei der Hardcore-Fanbase angekommen, aber im Großen und Ganzen doch eher untergegangen, würde ich sagen.
Ja, aber Elex war halt auch einfach nicht sehr gut. Also, okay. Du musst halt schon, es reicht ja nicht nur, dass du, also ich sag mal, es reicht ja nicht nur, dass du clunky und oldschool bist, du musst im Gegenzug auch Sachen sehr, sehr gut machen, um diesen Charme-Effekt, glaube ich, zu erschaffen, der dadurch kommt. Wenn dein Charme einfach nur ist, ich bin halt ein bisschen clunky und altmodisch, ist was anderes. Also, und auch Elex hat sich auch echt nicht gut vermarktet. Also ich meine, ich guck dir die Steam-Seite von Elex 2 an, guck dir die ersten Screenshots an, die du da siehst, und dann, also, nein, mal ehrlich, ruf dir ins Gedächtnis, das Spiel erschien relativ zeitgleich mit Elden Ring. Ja, was willst du damit? Ja, was willst du damit machen?
Also, aber halt, ich finde,
Fate ist ein gut gemachtes Fantasy-RPG, das clunky, aber lebendig, glaubwürdig, besonders ist. Ich glaube, das könnte durchaus ein Überraschungswitt werden heutzutage und nicht nur bei den Hardcore-Deutschland-Fans, sondern vielleicht auch ein bisschen weiteren Publikum. Sicher jetzt nicht irgendwie Call of Duty-Niveau, aber ich sehe so diese Überraschungshit-Chance, sehe ich schon, wenn es gut gemacht ist, aber inzwischen. Einige haben es ja schon gespielt, ich glaube Peter zum Beispiel auch, und meinen, es scheint wirklich ganz gut gemacht zu sein.
Aber dann ist halt wieder die Frage, reicht das? Ne? Weil letzten Endes, es gibt so viel Konkurrenz mittlerweile auf dem Markt und sie müssen ja genau diesen Spagat finden, dass sie die alten Gothic-Fans irgendwie mit abholen müssen, Das bedeutet, es muss halt in irgendeiner gewissen Form, wie du schon gesagt hast, ein Stück weit noch clunky sein und noch ein bisschen diesen alten Charme halt mit sich tragen, dieses dieses Geheimtipp-Niveau, sag ich mal. Und gleichzeitig modernisieren sie es ja auch ein Stück weit, dass es eben auch neue Leute ansprechen soll. Und ich glaube, da die Balance zu finden, ist wahnsinnig schwer. Also ich traue es denen schon zu. Und wenn jetzt schon die ersten Leute gesagt haben, nee, es wird schon so gut, wie es jetzt in den ersten Videos aussah, dann bin ich auch der Erste, der sagt, geil, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig skeptisch. Sagen wir es mal so.
Tja, stellt sich eine Frage. Was ist noch gothiger als Gothic? Vampire!
Ach Gott, hör mir auf.
Die sind auf jeden Fall sehr gothmäßig unterwegs. Und da haben wir natürlich einen Kandidaten, der schon seit vielen Jahren in der Entwicklung ist. Vampire Bloodlines 2. Wartet darauf noch irgendjemand? Ist das nicht ein Desaster mit Ansage? Oder kann das noch was werden?
Nee.
Mundtot.
Angeredet, wir können ja mal ein Thema kurz machen, da wird nichts mehr. Also und ich sag das ohne Freude, ich freue mich nicht an Spielmisserfolgen, aber da muss echt ein Wunder passieren, dass nach der Entwicklungsgeschichte noch ein gutes Spiel rauskommt. Ja. Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Ja. Das Beste ist ja, dass Paradox neulich gefragt wurde, ob sie mit Bloodlines weitermachen wollen würden, wenn Teil 2 ein Erfolg wird. Und sie haben gesagt, naja, selbst wenn es erfolgreich werden würde, also selber schon den Konjunktiv gesetzt, selbst wenn es erfolgreich werden würde, Bloodlines 3 würden sie auch nicht selber machen, sondern wenn, dann lizenzieren. Also da siehst du mal, wie viel Vertrauen da noch in diese Marke und dieses Spiel da drin steckt. Und ja, ich sag nur, alles, was man bisher gesehen hat, jetzt auch vom neuen Entwickler von The Chinese Room, die es ja übernommen haben, ist nicht Bloodlines. Es hat nicht diesen Humor, diesen schwarzen Humor von Bloodlines damals. Es sah auch nicht nach Rollenspiel aus, was sie präsentiert haben. War sehr linear, wie so ein, naja, was auch Chinese Room eigentlich macht, so Grusel-Action-Spiel halt irgendwie so ein bisschen. Oder, ja. Also ich weiß es nicht. Es soll einfach vorbei sein.
Ja.
Stell's ein oder bring's raus.
Ich glaube mittlerweile auch einfach, es wäre wahrscheinlich für alle besser, wenn Paradox das weiter lizenzieren würde an irgendjemanden, ein kleines Studio, die das eher dann so aufbauen wie ein Solaster oder so, Obsidian, genau, die es halt eher so aufbauen und aufziehen wie ein Solaster, ne? Oder wie ein kleines Indie, nicht Indie-Projekt, aber so ein Double-A oder einfach nur A-Projekt, ja? Und nicht die ganze Zeit versuchen, daraus jetzt irgendwie AAA-Markt zu machen, weil ich meine, das ist eine der beliebtesten Pen-and-Paper-Franchises, die es gibt. Und daraus nichts zu machen, ist A, schon eine Kunst. Daraus etwas zu machen, was nicht wie ein Rollenspiel aussieht, ist schon eine Kunst für sich, ja. Und also da anscheinend wurden dort nur falsche Entscheidungen getroffen. Wie kann das sein? Lass uns weitermachen. Bitte gebt es einfach ab, die Lizenz, und lass das irgendjemand machen, der Bock auf Vampire hat.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass dir da das Herz blutet, Steffen, durch deinen Pen-and-Paper-Hintergrund, ne? Gut, kommen wir zu einem anderen Spiel, das auf jeden Fall einen sehr obskuren Titel hat. Claire Obscure Expedition 33 auf Französisch, was immer man da jetzt sagt. ein Spiel, das ich jetzt zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe, als der Xbox oder auf diesem Xbox Showcase das da zu sehen gab, fand ich, sah richtig nice aus. Auch sehr abgefahren vom ganzen Grafikstil. Rundenbasierten Kampf wird's geben, Unreal Engine 5. Das könnte doch mal auch wieder so ein Ding werden, was in eine Nische schlägt, die doch einige Leute anspricht, oder?
Ich hab da so Bock drauf. Ich hab da so unglaublich viel Bock drauf. Ich möchte übrigens auch kurz die Regie loben, dass sie hier den französischen Trailer wählen, den die Entwickler veröffentlicht haben.
Ja, der Baguette, euch fragt, mit dem Baguette im Anschlag.
Das ist der French Cast Reveal Trailer, wo sie ihren englischen Cast Reveal Trailer nochmal neu gemacht haben und allen ein französisches Outfit gegeben. Das übrigens auch im Spiel als Inhalt. Also du kannst wirklich das ausrüsten. Du kannst das Spiel so spielen, wenn du magst. Aber abgesehen davon, ich liebe Rollenspiele, die diese, wie nennt man das? Diese Art von kryptischer, abgedrehter,
seriöser
Welt haben. Also ich liebe dieser Artstyle, ist einfach großartig. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie das Kunststück, was XCOM, das Neue, für klassische Runden-Taktik-Spiele geschafft hat, dass die Rundenkämpfe haben, aber die halt sehr cineastisch inszenieren, dass die sich richtig geil anfühlen. Ich hoffe, das wird so gut, wie es aussieht, weil ich finde, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
Ja, Ich finde, es sieht absolut fantastisch aus. Also das ganze Art-Design, das Gegner-Design und so. Und ich hoffe, dass die Kämpfe nicht zu sehr bling-bling werden in Sachen Effekten und so, dass da auch wirklich eine gute taktische Tiefe drin steckt.
Ja.
Aber ich mag dieses Abgefahrene, diese Andersartigkeit, das begrüße ich sehr. Und ich hoffe wirklich, dass das noch so ein bisschen mehr, ja, vielleicht den kleinen Hype entfacht bei manchen Leuten, weil das für mich optisch schon mal sehr aus der Masse hervorsticht.
Und vom Blut- und Dreckfaktor kann es auf jeden Fall mit Dragon Age mithalten, nach dem ersten Trailer zu urteilen.
Stimmt. Also es hat tatsächlich schon ein bisschen Hype wohl gehabt, weil die Entwickler gerade neulich irgendwie ein Statement veröffentlicht haben, dass sie nicht hinterherkommen bei den Bestellungen für die Collector's Edition. Also dass die komplett überfordert sind damit, wie viele Leute die kaufen wollten. Also ich glaube, das wird sicher nicht irgendwie ein riesiger AAA-Knaller-Erfolg, aber ich glaube, es wird schon mehr und mehr wahrgenommen gerade, dass das zumindest cool aussieht.
Ja, also mich macht's nicht so an vom Art-Design her, oder es ist mir alles ein bisschen zu surreal, ne, was ja oft so ein bisschen auf.
Das ist keine Raumschiffe hart, ne? Jetzt kommt der gerade.
Ja, ist kein Zahnfall. Sorry, also wo sind meine Fleischraumschiffe? Das brauche ich halt einfach.
Wo sind meine Fleischraumschiffe?
Aber was ich tatsächlich finde, ist, es ist ja Dark Fantasy. Es ist ein Dark Fantasy-Setting. Ne? Die Story ist, dass die Paintress, die Malerin, jedes Jahr eine Zahl auf ihren Monolithen schreibt und alle Leute, die so alt sind wie diese Zahl, sterben. Und die nächste Zahl, die sie schreiben wird, ist 33. Und alle Leute in deiner Gruppe sind 33 Jahre alt. Und in einem Jahr wird sie diese Zahlen dahin schreiben, du musst sie aufhalten. Dark Fantasy. Es geht um Leben und Tod.
Geil.
Ja. Das, wenn sie das noch verbinden mit coolen Entscheidungen, denn bisher habe ich nichts gesehen in diesen Trailern, was nach Rollenspiel aussieht, außer dass es rundenbasierte Kämpfe hat. Aber wenn sie das verbinden mit coolen Entscheidungen, könnte da das drin stecken, was einem Dragon Age Veilguard vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Nämlich richtig düstere Geschichten mit Entscheidungen, die dir wehtun.
Mhm.
Weil so sieht es auch ein bisschen aus, wenn sie da blutverschmiert sind und schreien und und Ding. Und es und vielleicht sterben sie alle am Ende.
Ja,
oder auch nicht.
Aber dann
kriegen wir als nächstes Expedition 32.
Ja, das finde ich aber einen sehr guten Einwand auch mit den Entscheidungen. Ich hoffe, das schaffen sie es noch irgendwie darzustellen, weil ja, ich kann verstehen, dass es so erstmal wie so ein Action-Adventure wirkt und dann eben mit rundenbasierten Kämpfen und dass da eventuell hoffentlich noch ein bisschen mehr Rollenspielanteile drin ist. So. Jetzt reden wir aber noch natürlich den dicken Hexer im Raum an. Witcher 4 wird kommen, wurde angekündigt. Die Leute sind ausgerastet vor Freude, was man gesehen hat. Ja, ich meine, kann da noch was schiefgehen? Was aber durchaus vielleicht eine berechtigte Frage ist, nach dem, was mit Cyberpunk passiert ist. Meint ihr, CD Projekt Red hat aus ihren Fehlern gelernt und wir werden verschont bleiben von einem, ja, ich möchte nicht sagen Desaster, aber von etwas, das nicht so auf den Markt kam, wie man es erwartet hat.
Also ich bin danach Phantom Liberty erstmal wieder relativ optimistisch gestimmt, muss ich zugeben. Ich finde, das wirkte sehr wie ein Studio, das A, aus Fehlern lernt und B, auch aktiver Wiedergutmachung bestrebt ist, ne, was ja auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, aber die wirklich gesagt haben, okay, wir liefern jetzt noch ein bisschen mehr von dem, was wir euch versprochen haben. Der Fairness halber, wir wissen noch sehr wenig über Gameplay, das heißt, die Chance, dass es kompletter Mist wird, ist leider immer gegeben in der heutigen Games-Branche. Und egal wie gut alles war, was das Studio vorher gemacht hat, die Chance ist immer da. Wir haben es immer wieder gelernt. Bei Bethesda war auch alles toll bis Fallout 76. Ne? Es kann immer passieren, aber ich bin nach aktuellem Stand eigentlich wieder relativ optimistisch, weil ich übrigens auch der Meinung bin, Cyberpunk war bei allen Problemen nie so schlecht, wie es gemacht wurde von manchen Ecken des Internets, abgesehen von der Oldschool-Konsolen-Version. Und ich habe richtig Bock drauf. Also ich habe Bock auf Ciri als Hauptfigur. Ja. Ich finde, das sieht alles cool aus. Diese Metallpeitsche, die sie da hat. Ich bin neugierig drauf, aber man muss so ehrlich sein, es ist bislang reiner Hype, ohne viele faktische Infos. Wir haben kein Gameplay gesehen, wir wissen wenig über die Spielmechanik. Wir haben noch nichts gespielt. Wir basieren es darauf, dass dieses Studio bislang eigentlich einen einzigen Fehltritt hatte, für den sie, finde ich, mehr als ausreichend Wiedergutmachung geleistet haben. Und deswegen bin ich jetzt wieder positiv gestimmt. Alles Weitere wird man sehen.
Absolut. Und ich glaube auch, dass wir werden es wahrscheinlich nicht so schnell sehen. Ich glaube, die werden sich jetzt dafür hoffentlich Zeit lassen. Und selbst wenn es dann mit Problemen rauskommt, ich glaube nicht, dass die Probleme so groß sein werden wie bei Cyberpunk. Ich glaube, dass es wahrscheinlich mindestens in einem Zustand rauskommen wird wie Witcher 3. Und das war ja okay, es hat auch seine Probleme, aber es war grundsätzlich nicht so wirklich schlimm wie Cyberpunk. Und ich glaube, selbst dann, sie haben jetzt, wie gesagt, Maurice auch schon gesagt hat, sie haben es ja bewiesen, dass sie durchaus Interesse daran haben, dass die Leute auch mehr ihre Spiele kaufen und dass sie auch den langen Atem haben, die Sachen dann einfach gesund zu patchen und darüber hinaus noch viel zu verbessern, komplett kostenlos. Ich glaube einfach mittlerweile wieder an CD Projekt Red, aber ich glaube auch, dass es noch eine ganze Ecke braucht, bis wir Witcher 4 spielen können.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Das ist noch sehr weit weg. Also 2025 auf keinen Fall. Hoffentlich nächstes Jahr, vielleicht noch später. Ich glaube
auch nicht nächstes Jahr. Ja, ich glaube mittlerweile eher so 2027 oder so.
Es muss ja auch noch das The Witcher 1 Remake irgendwann kommen, vielleicht schon vorher.
Ja, ne? Das ist auch eine Frage, ne?
Mal gucken, ne? Auf das ich auch sehr gespannt bin, weil ich finde, The Witcher 1 hat immer noch die beste Story in dieser Serie. Nicht die beste Inszenierung, nicht die beste Welt, aber von der Story her waren da Sachen drin, die ich echt am besten fand, tatsächlich. Bei The Witcher 4 habe ich echt noch Probleme, was heißt Probleme? Ich bin noch nicht so. Das, was sie bisher gezeigt haben, diese Rendersequenz, toll gemacht, aber das hype mich noch nicht.
Es ist halt eine Rendersequenz.
Rendersequenz, das gab es vorher schon bei The Witcher. Mir fehlt noch irgendwie, klar, du spielst jetzt Ciri, die hat andere Kräfte als Geralt, die kann, ne, konnte schon in The Witcher 3 teleportieren und andere verrückte Sachen machen. Sagen sie auch, die wird neue Kräfte haben, es wird sich nicht anfühlen wie ein Reskin von The Witcher 3 einfach. Aber mir fehlt noch irgendwie so ein Wow-Effekt, der noch kommen wird, also oder der hoffentlich noch kommen wird, wenn sie dann mal Gameplay zeigen, wenn sie mal die Welt zeigen, wenn sie zeigen, was man da denn dann wirklich spielt, erlebt, sieht, was auch immer. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass ich von Anfang an, dass sich das Besondere anfühlt, irgendwie. Du hast einen neuen Charakter, das ist wieder Dark Fantasy und alles gut, aber so irgendwie ist, ja.
Ich glaube, der Effekt des Trailers hat sich vielleicht sehr gespalten zwischen Leuten, für die es noch eine Überraschung war, dass Ciri die Hauptfigur war, und Leute, die dachten, ja, das war doch völlig obvious. weil das war ja der größte Reveal des Trailers. Und ich verstehe das auch, weil du musst als Spieleentwickler immer auch von dem Zielpublikum ausgehen, das nicht alles verfolgt, was online so diskutiert wird und sowas. Und vielleicht auch schon eine Weile her ist, ne? Witcher 3 ist inzwischen, man denkt es nicht, es ist alt, das Spiel. Ich war noch Praktikant, als wir das gecovert haben bei GameStar. als wir zusammen in Warschau waren. Aber für uns, die wir so intensiv drin sind, war natürlich so ein bisschen so, dass eher so ein nettes so, ah ja, told you so, ne, als da Ciri revealed wurde. Deswegen stimme ich dir auch zu. Und auch, es ist inzwischen leider einfach schlau, sich nicht zu sehr von Trailern hypen zu lassen, weil hart gesagt, mehr Leute können gute Trailer als gute Spiele. aber ich freue mich dennoch sehr drauf.
Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt seit Witcher 3 nie wieder was irgendwie mit Witcher hatten. Ne? Wir hatten jetzt die sehr erfolgreiche Witcher-Serie, die uns ja auch einfach wieder in diese Welt reingeholt hat, wo wir auch krasse Kämpfe von Witchern gegen große Monster gesehen haben. Das, was der Trailer jetzt im Endeffekt auch zeigt. Ne? Also von daher ist es vielleicht auch einfach so, wir sind noch nicht so ausgehungert, was Witcher angeht, dass wir jetzt komplett auf diesen Hypezug aufspringen würden und sagen würden, das ist der geilste Trailer, den wir jemals gesehen haben. Weil, ne, Witcher war ja die ganze Zeit irgendwie da. Es war ja nicht unbedingt weg in dem Sinne. Ne?
Ja. Ich finde, das ist echt, also, ich weiß nicht, bei Dragon Age, finde ich, hat man jetzt auch gesehen, dass es Serien auch nicht gut tun kann, wenn sie so eine lange Zeit zwischen Serienteilen haben.
Ja.
Ne, auch bei Dragon Age waren es jetzt 10 Jahre am Ende, seit Dragon Age Inquisition. Fühlt sich nicht so an, weil wir alle sehr jung geblieben sind, aber es
absolut.
Ist. Ja, The Witcher 3 wird dieses Jahr auch 10. Also zwischen The Witcher 3 und 4 werden dann vielleicht 12 Jahre liegen am Ende. Wer weiß. Also, ich weiß es nicht. Ne? Also vielleicht ist auch da, The Witcher 3 war damals abgeschlossen, ne? Die Story von Geralt ist vorbei. Natürlich ist es logisch, dass es jetzt mit Ciri weitergeht, finde ich auch an sich natürlich, ne? Das liegt auf der Hand, dass sie das jetzt so machen. Mhm. Aber ich bin noch nicht so richtig excited. Ich weiß nicht, was soll jetzt denn die Story sein? Was ist jetzt, worum geht es denn für Ciri? Was wird denn jetzt?
Genau, was ist ihr Anreiz? Was ist das, was sie verlieren kann?
Genau, was ist jetzt, was ist das Geile daran? Was spiele ich da? Es soll ja dann wohl auch da noch weitere Witcher-Teile geben mit ihr. Sie haben ja schon mal gesagt gehabt, sie zielen auf eine neue Trilogie vielleicht oder so. Aber warum sollte ich da aufgeregt sein jetzt? Das fehlt mir ein bisschen. Das, die Fleischraumschiffe einfach, das fehlt mir jetzt noch.
Aber vielleicht sollte man auch in diesem.
Das ist eine gesunde Einstellung, finde ich.
Ja.
Ich finde
das. Wer fragt für das? Das finde ich, ja.
Vielleicht sollte man. Wir sagen mal Miles Bescheid und Philipp.
Vielleicht sollte man auch gar nicht so viel in diesen ersten Render-Teaser reininterpretieren, sondern es einfach einen Appetit haben, zu zeigen, ja, hey, wir sind da, ne? Wir denken an das Witcher-Universum, da kommt was Neues. Und sobald dann eben mal das erste Gameplay kommt, ich glaube, das ist dann nochmal ein anderer Diskussionspunkt, von dem man abspringen kann, um nochmal diese Diskussion aufzugreifen, weil es ist halt, wie gesagt, ein Render-Trailer, es zeigt wieder das, was man so ein bisschen kennt und gewohnt ist. Und dann ist natürlich die Überraschung in dem Sinne halt erstmal auch nicht so gigantisch groß, ne? Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Diskussion mit euch, liebe Leute. Lieber Maurice, lieber Steffen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute mit uns über die Zukunft der Rollenspiele zu sprechen, beziehungsweise was da auf uns zukommt. Ich bin der Meinung, das, was da auf uns zukommt, ist gar nicht so schlecht. Da ist viel dabei, das Potenzial hat, das uns hoffentlich die nächsten Jahre erfreuen wird und hoffentlich auch schon dieses Jahr dann eben damit anfängt, uns tolle Stunden vor dem Monitor zu bereiten. In dem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, natürlich auch an dich, lieber Micha. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr erhellend und sehr erfrischend. Musik.